Hock Your Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hankook Reifen. Driving. Emotion.
Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance. Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen.
Folge 17 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner steht unter dem Motto Hockey O'Clock goes Germany. DEL-Geschäftsführer Gernot Trippke spricht vor der großen Gesellschafterversammlung darüber, ob und in welcher Form gespielt werden wird. Aus der DEL 2 meldet sich Baden-Nauheim Assistant Coach Harry Lange zu Wort. Und mit Greg Holst gibt es auch die wichtigsten Updates aus der Betatom Eishockey League. Das und noch viel mehr jetzt bei Der Blick über den österreichischen Tellerrand hinaus ist bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner natürlich besonders wichtig. Aktuell bietet sich einer besonders an, nämlich der Blick zum großen deutschen Nachbarn. Die Penny DEL ist aktuell noch nicht an den Start gegangen. Grund genug oder mehr als Grund genug, mit dem DEL-Geschäftsführer Gernot Trippke ein wenig zu plaudern. Und Herr Trippke, erst einmal vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit für Hockey O'Clock nehmen.
Ja, vielen Dank. Hallo nach Österreich.
Herr Trippke, wenn das deutsche Eishockey aktuell mit Covid-19 infiziert wäre, wie wäre denn der Gesundheitszustand? Symptomfrei, Symptome im Krankenhaus oder auf der Intensivstation? Wie steht's um das deutsche Eishockey?
Ich würde mal sagen, leichte Symptome. Aber natürlich wirtschaftlich ist es dann schon viel schwerer und härter. Die Auswirkungen, die wir momentan spüren, das ist klar, geht den Kollegen in den anderen Ligen in Europa ja auch nicht anders. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, mit der Situation, der Situation Herr zu werden und da eine Lösung zu finden.
Nicht nur die deutschen Eishockey-Fans, auch Eishockey-Europa blickt durchaus mit Spannung auf den 19. November. Da gibt es die Gesellschafterversammlung der Penny DEL. Für all diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, denen das jetzt nichts sagt, was passiert dort genau?
Ja, wir haben ja unseren Saisonstart schon zweimal verschieben müssen. Original wollten wir am 18. September starten. Dann gab es Mitte November einen Termin. Das haben wir aus verschiedenen Gründen, insbesondere natürlich der wirtschaftlichen Auswirkungen und der ja nicht ausreichenden Möglichkeit, Zuschauer reinzulassen, verschoben. Auch die Fördermittel in Deutschland hören sich zwar ganz gut an, dass es da bis zu 800.000 Euro pro Club gibt, aber das ist im Hinblick auf die Ausfälle, die an den Spieltagen entstehen, leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Da ist, glaube ich, in Österreich das Förderprogramm zumindest in der relativen Höhe deutlich besser für die Clubs. Und von daher mussten wir uns das jetzt zweimal nach hinten schieben, haben uns jetzt für nächste Woche verabredet, über einen Termin vor Weihnachten als Saisonstart zu sprechen. Und das sieht momentan dann ganz gut aus. Es wird bis dahin nochmal die letzten Stricke dran gezogen, dass man versucht, die fehlenden Gelder zusammenzubringen. Das sind Mosaiksteine, das ist natürlich staatliche Förderung, das ist aber in großer Linie entgegenkommen, Gehaltsverzichte, Gehaltsumwandlung von Spielerseite, die natürlich in den letzten Wochen und Monaten auch gemerkt haben, dass es ohne sie leider nicht geht und dass faktisch im Eishockeysport natürlich auch alle Erlöse letztlich für die Mannschaft ausgegeben werden. Und wenn die Erlöse nicht da sind, kann man halt auch fast nur bei der Mannschaft sparen. Dazu kommen die Partner, die Sponsoren der Clubs, die jetzt in den letzten Wochen auch signalisiert haben, dass sie trotz Geisterspielen, von denen wir ausgehen müssen, erhebliche Zahlungen leisten werden. Der Mediapartner gehört dazu und in allererster Linie natürlich dann auch letztlich die Eigentümer der Clubs. Alle unsere Clubs sind Gesellschaften, Kapitalgesellschaften. Da stehen Leute dahinter, die noch nie Geld da rausgezogen haben. Das ist auch mal ganz wichtig festzustellen und schon in der Vergangenheit hin und wieder dann mal Geld dazugeschossen haben, ob als Sponsor, ob als Gesellschafter. Und auch die werden jetzt in dieser Saison natürlich auch über die Maßen in Anspruch genommen und dann auch nochmal privates Geld in die Clubs geben müssen, dass selbst mit den Verzichten der Spieler der Spielbetrieb darstellbar ist. Weil die Erlöse sind halt massiv bei uns zusammengebrochen. Die Spieltagserlöse sind 60, 70 bei einigen Clubs bis zu 80%, die halt einfach nicht da sind.
Jetzt gibt es diese Gesellschafterversammlung der Penny DEL am Donnerstag. Wie sieht da die Agenda dafür aus? Wird da einfach als erstes am Tagesplan stehen, spielen wir nicht und geht's dann in die Details oder wird erstmal ein Report quasi von jeder Mannschaft, von jedem Club erstellt und steht dann die finale Entscheidung, spielen wir nicht am Tagesende?
Nein, es ist schon, wird viel im Vorfeld passieren. Es ist auch noch nicht 100% klar, ob wir diese Gesellschaftsversammlung überhaupt live machen, sondern sowohl von den Vorgaben als auch von der Tagesordnung dann und der Entscheidungsfindung vielleicht sogar auch virtuell machen können mit anschließenden Umlaufbeschlüssen, um die Formalien dann zu klären. Aber die Gespräche sind laufend, die Diskussion mit den Clubs, der Austausch unter den Clubs, auch da haben wir regelmäßig Videokonferenzen praktisch jede Woche, sodass es, glaube ich, eher darum gehen wird, die formellen Beschlüsse festzuzurren, final zu klären, wer kann nächste Woche wirklich die Hand heben und sagen, wir sind dabei. Das wird die erste Entscheidung sein und dann gibt es natürlich für alle Eventualitäten und die hoffen wir, dass sich in den nächsten Tagen natürlich noch mehr verdichten, dass wir mit weniger Modalitäten und mit weniger Optionen dann überhaupt noch uns abgeben müssen. Dann geht es darum, was ist der Rahmenspielplan, in welchem Modus spielt man, wie viele Spiele macht man genau, was ist mit dem Thema Playoffs, ob und in welcher Form wird das gespielt, wie flexibel können wir sein, dann kommt dann wahrscheinlich nicht unbedingt nächsten Donnerstag, aber vielleicht dann auch im Nachgang bis zum hoffentlichen Saisonstart Mitte Dezember dann auch die Formalien, wie werden Spiele gewertet, wenn sie ausfallen wegen Corona-Pandemie, werden sie nachgeholt, wenn sie nicht nachgeholt werden können, wie werden sie gewertet, also diese ganzen Details, über die man sich im ersten Moment ja gar keine Gedanken macht.
Ich möchte zu diesen Plänen und Planungen dann nachher noch ein ganz wenig im Detail kommen. Sie sind ja im Endeffekt, wenn man es aus Österreich betrachtet, das Pendant zu Christian Feichtinger, eher der Geschäftsführer der Betterdome Eishockey League, mit dem Sie ja auch immer wieder in Kontakt standen und stehen. Sie als Penny DEL Geschäftsführer, was ist genau Ihre Aufgabe? Inwieweit ist das auch mit der von Christian Feichtinger vergleichbar?
Ja, ist, glaube ich, schon sehr ähnlich. Mit Christian habe ich schon seit vielen Jahren guten und engen freundschaftlichen Kontakt. Wir haben ja auch Hockey Europe miteinander aus der Taufe gehoben. Also das ist die Organisation der europäischen Profiligen, wo noch die Kollegen aus Schweden, Finnland, der Slowakei und der Schweiz mit dabei sind, inzwischen auch die Champions League. Und da tauschen wir uns auch regelmäßig jede Woche aus und gucken, was sind die Erfahrungen aus den Ländern, weil das ist ja gerade ganz spannend. Also sowohl was das Testing angeht, wie sind die Reaktionen der Behörden, wie sind gerade die Restriktionen im Zuschauerbereich, wie verhalten sich die Zuschauer, die kommen. Also das ist eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit in der aktuellen Lage. Ansonsten ist es schon, glaube ich, sehr ähnlich. Beim Christian ist es rechtlich, glaube ich, ein bisschen anders, dass er nicht angestellt ist bei der Liga, sondern die Agentur praktisch einen Service, einen Dienstleistungsvertrag hat, seine Agentur. Aber die Aufgaben sind sehr, sehr ähnlich. Also das geht von Vermarktung der Medienrechte über die Vermarktung der ligaweiten Rechte, über die spielbetrieblichen Dinge, die wir haben, Spielplan, Disziplinarisches, also das sind alles Sachen, die ich natürlich nicht alle selber und alleine mache, aber für die ich letztlich verantwortlich bin, die wir organisieren müssen. Das geht bis hin zu Dingen, wie wir jetzt in Covid-Zeiten sind, dass wir dafür sorgen, dass wir genug Schnelltests für die Clubs haben und damit die Testing machen können, dass wir genug FFP2-Masken für die Reisen der Mannschaften haben, weil das denkt man auch, ja, dann spielt ihr mal und dann kommt wiederum das Gesundheitsamt und sagt, da und da müsst ihr FFP2-Masken besorgen oder tragen, damit euer Hygienekonzept hält und dann gibt's keine. Ne? Also das ist einfach oft, da macht man sich gar keine Gedanken drüber, aber gibt's viele Vorgaben, die wir uns selber geben, die Behörden machen und das sind natürlich jetzt gerade in Corona-Zeiten noch zusätzliche Aufgaben, wo die Ligagesellschaft den Clubs Flankenschutz gibt, auf der politischen Ebene gerade der Sommer natürlich, was Fördermittel angeht, was Zuschauerbeschränkungen angeht. Wir sind mit den in den Bundesländern mit den Politikern und mit den Regierungen in engen Kontakt. Wir sind auf Bundesebene in Kontakt. Wir sind in Abstimmung mit den anderen Sportarten, mit den anderen Profiligen. Da gibt es auch verschiedene Vereinigungen. Also also langweilig wird es nicht. Und jetzt ist auch so ein bisschen ein Silberstreif, dass die Hoffnung da ist, dass diese ganze Arbeit auch dann dazu führt, dass wir irgendeinen Spielbetrieb hinkriegen. Und das war schon, glaube ich, für uns alle in den letzten Wochen und Monaten sehr frustrierend, dass wir natürlich Konzepte geschrieben haben und uns Arbeit gemacht haben auf Club-, auf Liga-Ebene. Und dann wurde es nicht anerkannt. Man durfte trotzdem nicht spielen oder man durfte ohne Zuschauer spielen. Oder dann kamen bei euch in Österreich jetzt schon wieder die ersten Fälle, wo Spiele wegen Quarantänen abgesagt wurden. Und das ist natürlich Sachen, mit denen man arbeiten muss und die nicht immer schön sind momentan.
Ja, sie war schon in einem ausführlichen Interview mit dem offiziellen DEL-Podcast damals kurz vor ihrem Gang in den Urlaub angesprochen, dass sie jetzt wirklich urlaubsreif sind und es hört sich auch so an, als ob ihnen die Arbeit nicht ausgehen würde. Nochmal der Vergleich mit Christian Faitinger, dessen Aufgabe es ja auch sehr häufig ist, bei 11 Clubs mit teils völlig unterschiedlichen Interessenslagen den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Inwieweit ist es auch bei Ihnen und Ihrem Team der Fall, dass man versuchen muss, die 14 Clubs der Penny DEL auf eben diesen kleinsten gemeinsamen Nenner einzuschwören?
Ja, es ist, glaube ich, in jeder Liga der Welt so. Das ist der Spagat. Gerade wenn man jetzt sich überlegt, dass wir ja als Liga den Clubs gehören, wie die meisten Liga-Organisationen, also letztlich und sind dann aber gleichzeitig in vielen Dingen die Polizei, dass wir aufpassen müssen, dass halt ein fairer Wettbewerb stattfindet, dass die untereinander sich nicht korrekt verhalten, sei es wirtschaftlich, sei es sportlich. Und gleichzeitig aber auch Dienstleister sind, um halt einfach die Voraussetzung für alle zu verbessern. Und da klar ist dieses Puffermoment, was Sie angesprochen haben, definitiv so. Und das ist genauso wie beim Christian in Österreich in der Liga. Vielleicht ist da das Gefälle teilweise noch größer, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich nicht. Aber es ist natürlich da noch wieder die Thematik mit den verschiedenen Ländern, die mitspielen, noch mehr mit verschiedenen Rechtssystemen, die da sind, auch so ein bisschen, Eishockey-Philosophie vielleicht verschiedene und überhaupt Wirtschaftsgebaren in den verschiedenen Ländern, da hat ja jeder seinen eigenen Style. Das kommt natürlich für den Christian noch dazu, dass er damit auch noch jonglieren muss. Aber auch bei uns haben wir natürlich Großstadtclub, Kleinstadtclubs. Wir haben Clubs mit einem starken Eigentümer. Wir haben Clubs, wo 20, 30 sind. Wir haben Clubs, die Zuschauer getrieben sind. Wir haben Clubs, die mehr Sponsoren getrieben sind. Also da ist natürlich auch eigentlich fast kein Club wie der andere und hat natürlich seine eigenen Interessen. Aber das macht, glaube ich, auch uns so stark, dass wir in diesem Liga, in der Penny DL, in den letzten 22, 23 Jahren, wo es uns gibt, halt oft auch an diesen Krisen gewachsen sind. Also man hat immer gemerkt, wenn es irgendwie Ärger gab, wenn es Druck von außen gab, dann haben die Mannschaften, die Clubs, die Gesellschaft da unheimlich zusammengehalten. Und das ist auch das Gefühl, was ich jetzt momentan habe. Da wird jetzt erstmal wirklich auch jeder sportliche Wettbewerb und vielleicht auch mal wirtschaftliche Eifersüchteleien zur Seite gestellt. Und alle sind jetzt auch total glücklich, dass wir jetzt mit Magenta Sport in so einen Cup-Wettbewerb eingetreten sind seit vorgestern. Ein sehr, sehr ernsthaftes Turnier spielen. Und man merkt halt, wie ernst die Clubs das nehmen, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen theoretisch die Saisonvorbereitung ist. Das war vom ersten Bulli an vorgestern. Ja, haben die Vollgas gegeben, nehmen das ernst wie ein normales Meisterschaftsspiel. Aber trotzdem merkt man drumherum, alle sagen, boah, ja, hat gut geklappt mit meinen Listen und mit den Negativtests und das war gut mit der Anreise. Jeder hilft dem anderen, versucht dem irgendwie, weiß ich nicht, Pizza zu besorgen, damit die Mannschaft, auch der Gegner irgendwie was kriegt, aber halt auch mit allen Hygienekonzepten, die da gewahrt werden müssen. Also da ist jetzt ein unheimliches Zusammengehörigkeitsgefühl in den Clubs, aber ich merke das auch mit den Kollegen von den anderen Ligen, wenn wir unsere Telefonkonferenzen haben, da will jeder dem anderen helfen, sei es mit Infos, sei es mit irgendwelchen Tipps, wo er irgendwelche Sachen herkriegt und mit Erfahrungswerten, also echt in der Eishockey-Community Deutschland, aber auch weltweit ein extremes Zusammenrücken, glaube ich. Und das ist halt auch wichtig. Sieht man in der Gesellschaft auch, aber das ist gerade, wenn man sieht, dass es ja teilweise sportliche Konkurrenten sind, umso schöner zu sehen.
Um vielleicht letztmalig den Ländervergleich zu bemühen, bietet sich in diesem Fall aber an, die Meisterschaften in beiden Ländern ohne Meister abgebrochen worden. Und dann ging es in eine ungewisse Offseason, die aber in beiden Ländern neue Hauptsponsoren gebracht hat. In Österreich ist es Bet-at-Home geworden. In Deutschland gibt's überhaupt zum ersten Mal, wenn ich richtig informiert bin, in der höchsten Eishockeyspielklasse einen Haupt- und Namenssponsor. Wie kam's zur Kooperation mit Penny?
Das fing glücklicherweise schon ein bisschen vorher an. Also wir haben seit Anfang des Jahres, als wir noch voll im Saft standen und in absoluter Vorfreude auf die Playoffs waren, die ersten Kontakte mit Penny geknüpft, auch über unsere Vermarktungsagentur Sports 5 in dem Moment. Das ließ sich dann ganz gut an. Da war ein hohes Interesse da. Penny gehört ja auch zum Rewe-Konzern. Und wir haben uns wirklich überlegt, nachdem wir auch lange überlegt haben, wollen wir überhaupt das Thema Namenssponsor angehen? Hauptsponsor hatten wir ja schon mehrere oder Premium-Partner. Aber wollen wir jemanden in den Namen lassen? Und das war für uns natürlich zum einen eine wirtschaftliche, aber auch wirklich eine philosophische Entscheidung, die vielleicht in Österreich ja schon vor ein paar Jahren mal getroffen wurde. Aber das war für einige unserer Clubs schon eine Überlegung zu sagen, wollen wir das? Dann kam es natürlich auch immer auf den Partner an, dann kommt es auch immer auf den Flow an, weiß ich nicht, wie der Name dann von der Zunge geht. Und man muss dann halt auch sehen, da ist da eine Ernsthaftigkeit, ist da eine Langfristigkeit beim Partner, haben wir da eine gegenseitige Schnittstellen, haben wir eine Win-Win-Situation. Und das war dann so. Dann ist logischerweise erstmal im März da so ein bisschen die Bremse reingekommen, weil der Spielbetrieb eingestellt wurde. Aber wir haben sehr, sehr schnell die Gespräche mit Penny dann wieder aufgenommen und weitergeführt. Und die haben auch ganz klar gesagt, wir gehen mit euch durch diese schwere Zeit. Also das ist für uns jetzt nicht eine Frage von Monaten. Und selbst wenn es ein Jahr dauern würde, wir sind dabei, wir setzen den Vertrag in Kraft, wir lassen das loslaufen. Und dann haben wir uns eigentlich dann im Sommer sehr schnell und sehr partnerschaftlich und gut geeinigt. Und das hat natürlich auch viel Motivation auch für die Clubs gegeben, um einfach zu sehen, Mensch, da sind Partner, die zu einem halten, sei es die Telekom als Mediapartner, die sich sehr, sehr, sehr konstruktiv verhalten hat in der ganzen Zeit und jetzt keinen Druck auf uns in irgendeiner Art und Weise aufgebaut hat. Oder auch ein neuer Partner wie Penny, die gesagt haben, wir sind dabei, wir finden Eishockey toll, wir gehen sogar bei der Nationalmannschaft mit rein, wir machen was im Nachwuchs und wir geben euch aber auch die Zeit, die ihr braucht. Also wir forcieren jetzt nicht, dass ihr irgendwie irgendeinen Quatsch macht, sondern das war sehr, sehr positiv und wir hoffen, dass wir das dann auch in den letzten Wochen und Monaten anfangen können zu leben und sind da sicher, dass das auch eine langfristige Partnerschaft wird, die auch mit den vielen Filialen, die Penny hat, natürlich auch Eishockey wieder in Bereiche trägt und in Kundenbereiche oder Fanbereiche trägt, die wir sonst nicht hatten. Also das kann sich schon durchaus gegenseitig befruchten. Das ist nicht nur irgendwie ein Penny-Schild irgendwo aufpappen, sondern das kann mit Ticketings in den Läden sein, das kann mit irgendwelchen Aktionen sein, das kann mit, weiß ich nicht, gebrandeten Gefriertüten bei Penny sein, also was uns natürlich auch dann wieder Exposure gibt und den Clubs und der Liga weiterhilft.
Zumal es ja auch ein relativ krisensicheres Business in diesen unsicheren Zeiten ist. Aber nachdem es jetzt den Hauptsponsor und Namenssponsor für die Liga gibt, würde das auch Tür und Tor öffnen für die Vereine, sich Sponsoren in den Titel zu holen, die VW Grizzlies in Wolfsburg oder die BMW Augsburg Panther oder dergleichen, oder ist das ausgeschlossen?
Nö, das hatten wir ja schon. Wir hatten ja mit Nürnberg die Thomas Sabo Ice Tigers für viele Jahre, als Thomas Sabo da engagiert war, bis zu dieser Saison letztlich. Und in München haben wir auch Red Bull als engagiert. Also das ist bei uns durchaus möglich und auch im Eishockey zwar nicht so üblich wie vielleicht in anderen Sportarten wie im Basketball, aber vor allen Dingen auch nicht so verpönt, wie es vielleicht noch manchmal im Fußball ist. Also von daher ist da die Offenheit der Fans definitiv da. Die wissen, dass wenn ein starker Partner an der Seite eines Clubs ist, was sie daran haben und sind dann eher dankbar. Klar gibt es ja immer welche Krittler, die sagen Ausverkauf und sonst was, aber die überwiegende Mehrheit der Fans akzeptiert das und freut sich eigentlich über jeden starken Partner, der sich damit committet. Und wie gesagt, also das ist in unserer Liga schon seit langem rechtlich möglich. Da gibt es keine Restriktionen und auch, wie gesagt, bei den Fans durchaus akzeptierter als vielleicht in anderen Sportarten. Aber momentan gibt es halt, aber meines Wissens auch keine Überlegungen in die Hinsicht.
Kommen wir zum sportlichen Teil. Sie haben es angesprochen. Wir zeichnen das Gespräch am Freitag auf. Am Dienstag wird es dann erscheinen. Der Magenta Cup, der bietet einigen Teams, der Penny DEL, aber nicht allen Teams, die Möglichkeit einer Saisonvorbereitung auf hohem Niveau, die auch offenbar sehr gut angenommen und sehr ernst genommen wird. Es fehlen einige Teams, die sich erst nach und nach committen. Die Kölner Haie, die durchaus von Finanzsorgen auch geplant waren, wenn man den Berichten Glauben schenken durfte, die es aus Köln gab, haben sich committed für meine Begriffe, und aus meiner Recherche gingen noch drei Vereine, drei Teams heraus, die sich noch nicht zu 100% für eine Penny DEL-Saison 2020-21 committed haben. Das wären die Augsburger Panther, die Iserlohn Roosters und die Straubing Tigers. Stimmt das einerseits, beziehungsweise was ist der Status quo bei diesen drei Mannschaften?
Ja, das kann und darf ich letztlich nicht kommentieren. Das ist ein laufender Prozess und wie ich schon gesagt habe, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir nächste Woche entscheiden können, dass wir in die Saison gehen. und mindestens dann mal 10, 11, 12 Mannschaften zusammen haben. Und ich bin auch sehr guten Mutes, dass wir dann auch 14 zusammen haben werden. Aber die Entscheidungen vor Ort, die Gespräche sind bei den einzelnen Clubs auch noch nicht final abgeschlossen oder dann halt auch nicht unbedingt final kommuniziert. Also von daher kann ich da jetzt auch keine Wasserstandsmeldung geben. Aber was ich sagen kann, ist, dass es sehr, sehr gut aussieht, dass wir genug Clubs zusammenkriegen, um ernsthaft starten zu können. Und dass ich auch das Gefühl habe, dass alle 14 Clubs Stand heute noch eine gute Chance haben, es zu schaffen. Also da ist keiner, der irgendwie die Flinte schon ins Korn geworfen hätte.
Das wird die deutschen Eishockey-Fans und nicht nur die deutschen Eishockey-Fans natürlich sehr positiv stimmen. Jetzt war auf der Homepage zum Beispiel der Augsburger Panther zu lesen und ich zitiere wörtlich, nachdem die Weichen für die Zukunft der Augsburger Panther über die noch nicht begonnene Saison hinaus gestellt sind, gilt das Augenmerk nun wieder verstärkt der Aufnahme des Spielbetriebs 2020-21. Also das ist jetzt noch nicht eine hundertprozentige Zusage, aber vielleicht in so einem Fall oder in ähnlich gelagerten Fällen telefoniert man dann öfter mit Vertretern dieses Clubs über die wöchentlichen Videokonferenzen hinaus oder versuchen Sie da alle gleich oft quasi abzugrasen?
Ja, also das Wöchentliche haben wir eh und wir haben engen Kontakt auch in andererseits. Mit den Kölnern sind wir auch im politischen Bereich öfter zusammen gewesen, auch mit Düsseldorf, mit Iserlohn, gerade weil wir hier in NRW sitzen und haben dann auch politisch mit den Staatssekretärin gesprochen, haben versucht, mit dem Ministerpräsidenten sprechen zu können, ob es auch nochmal auf lokaler Ebene Unterstützung gibt. Also das tut man. Der Lothar Siegel von der Augsburger Panthern sitzt im Aufsichtsrat. Da haben wir ja fast täglich Telefonkonferenzen und da bleibt natürlich auch nicht aus, dass man mal über Augsburg spricht. Und ja, richtig, also wenn Sie haben es richtig zitiert, das zeigt ja und bestätigt auch nur, was ich sage. Auch die Kölner arbeiten mit Hochdruck dran, auch wenn sie noch nicht die Fahne hissen können, die Haie-Fahne. Und auch Augsburg zeigt ja auch die Pressemitteilung, dass sie alles versuchen, aber halt noch nicht das finale Go geben können. Aber ja, ich bin da sehr, sehr positiv, dass das alle schaffen können und wie gesagt, alle wirklich ganz hart daran arbeiten. Und das ist halt immer, da müssen halt auch alle mitspielen. Es müssen die Eigentümer mitspielen, es müssen die Sponsoren mitspielen, es müssen die Spieler mitspielen. Und je mehr Clubs und bei mehr Clubs dann Vollzug gemeldet wird, entsteht da natürlich auch so eine gewisse Dynamik. Ich will jetzt nicht Druck sagen, sondern es wird eher positive Dynamik sein, dass auch der ein oder andere sich natürlich auch rausgekitzelt fühlt und sagt, okay, dann soll es an mir jetzt nicht scheitern.
Es ist die Meisterschaft in Österreich eine, die über 4 Länder sich erstreckt, die allerdings geografisch relativ eng beisammen sind. Die Distanzen in Deutschland teilweise erstaunlich. Was es aber spannend macht für außenstehende Beobachter, ist natürlich der Föderalismus in Deutschland, dass die Bundesländer eigene Regeln haben, was die Gesundheitspolitik, die Sicherheitspolitik und dergleichen anbelangt. Inwieweit ist der Föderalismus für Sie eine Schwierigkeit in der Umsetzung einer Meisterschaft?
Das ist schon schwierig in gewisser Weise. Einige haben ja auch gerade beim Fußball dann teilweise von Wettbewerbsverzerrungen gesprochen, weil andere Voraussetzungen sind. Ja, in normalen Zeiten könnte man da vielleicht drüber reden. Wir sind froh, wenn wir einen Wettbewerb haben. Also von daher würde ich mich nie über eine Verzerrung beschweren. Also von daher ist das in einigen Dingen schon schwierig. Jetzt sind wir in der Situation, gerade was die Zuschauerthematik angeht, das ist eines der zentralen Punkte, die föderal geklärt werden und wo jedes Bundesland das gleich macht. Da hat man jetzt das, was man von Anfang an wollte, eine einheitliche Regelung, die halt leider null ist. Von daher ist das natürlich auch dann oft, was dabei rauskommt, wenn man nach einer Vereinheitlichung schreit, dann kommt der niedrigste gemeinsame Nenner raus. Also von daher ist das Segen und Fluch. Es ist für uns im Handling teilweise wirklich schwierig gewesen, gerade als die verschiedenen Zuschauerkonzepte oder die verschiedenen Zuschauerkapazitäten gingen und auch den Clubs zu erklären, warum hier, warum da nicht. Das gibt natürlich in gewisser Weise Unfrieden. Nun haben wir jetzt in dem Bereich eine klare Regelung, aber hoffentlich wird das Thema auch irgendwann mal wieder aufpoppen und dann wird man sicherlich darüber diskutieren, warum da 1.000, warum da 500, warum da 20%, warum da 33%. Da waren schon einige Dinge nicht sehr stringent geregelt. Das zweite Thema, was lokal und in den Ländern gehandelt wird, ist das Thema Gesundheitsämter. Also ob Spieler in Quarantäne müssen, ob Mannschaften in Quarantäne müssen, was wird mit den lokalen Hygienekonzepten, was wird abgenickt. Natürlich haben wir ein Musterhygienekonzept gemacht, an dem jeder Club sich fest oder entlanghangeln kann. Der muss natürlich auf den lokalen Spielort, auf die Arena angepasst werden, aber dann teilweise halt eben auch wirklich auf die verschiedenen Rechtsverordnungen in den Bundesländern, die halt auch in dem Bereich, was Spielbetrieb angeht und Trainingsbetrieb angeht, leider immer noch ab und zu verschieden sind. Und da kann man immer nur Hilfestellung geben und muss das versuchen. Aber gerade auch das Thema mit den Gesundheitsämtern versucht man natürlich zu vereinheitlichen, gemeinsame Workflows zu finden, dass für den Fall, dass es positive Tests gibt, und die werden ja nicht zu vermeiden sein, es halt aber auch nicht heißt, immer pauschal sofort alle Mann in Quarantäne. Wir haben Eishockey, wir haben Kader von 25, 30 Spielern mit den Betreuern drumherum 40 Leute. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch noch deutlich höher als im Handball und Basketball, dass da irgendeiner dann mal rein statistisch positiv ist, weil es einfach doppelt und dreimal so viele Leute sind als in anderen Sportarten. Da müssen wir Mittel und Wege finden. Und da kommt es dann wirklich darauf an, dass der Club vor Ort mit den Gesundheitsbehörden abstimmt für den Fall der Fälle. Was passiert? Wer ist ansprechbar, wenn der Test am Samstagabend positiv ist? Was passiert dann? Ist dann jemand beim Gesundheitsamt ansprechbar? Und das sind natürlich viele Dinge. Auch da können wir nur so eine Checkliste mitgeben. Aber das ist alles leider nicht zentralisiert. Es gibt keinen zentralen Ansprechpartner. Es gibt nicht mal zentrale Regelungen, sondern das läuft vor Ort.
Lassen Sie uns ganz kurz auch hier eine kleine Checklist entwerfen. Wir hoffen oder die Clubs hoffen, dass sie bis zu 800.000 Förderung oder 800.000 Euro Förderung bekommen, und das ist natürlich der Idealzustand und wird wahrscheinlich nicht ganz erreicht werden. Sie gehen davon aus, dass der Meisterschaftsbetrieb zumindest mal mit Geisterspielen aufgenommen wird, und gleichzeitig haben Sie aber auch erwähnt, dass es diesen regen Austausch natürlich innerhalb von Hockey Europe gibt. Was sind denn die Lehren, die Sie vielleicht mit Blick in die Schweiz, vielleicht mit Blick nach Schweden, vielleicht auch mit Blick nach Österreich gezogen haben, oder Dinge, die Sie sich versucht haben abzuschauen?
Ich glaube, das Testing-Protokoll ist ganz wichtig, dass man guckt, was funktioniert in den anderen Ländern, was funktioniert nicht und was wird auch von den Behörden akzeptiert. Also das ist, glaube ich, gerade Österreich hat da, glaube ich, einen guten Weg gefunden, einen guten Mittelweg gefunden zwischen nur PCR-Tests, die halt aufwendig, und inzwischen wir ja auch gar nicht wissen, ob wir an die Labore irgendwie noch rankommen, weil es wichtigere Dinge gibt, als symptomfreie Profisportler zu testen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich die Spieler schützen, wir wollen den Spielbetrieb schützen und sich selber natürlich auch, und die Spieler haben ja auch ein Recht darauf, in einem möglichst Corona-freien Umfeld sich zu bewegen. Das heißt, es ist ja auch eine Erwartungshaltung aller Mitarbeiter, aller Spieler, dass der Gegner und die anderen getestet werden, damit ihr eigenes Risiko minimiert wird. Also es ist ja es ist ja schon ein Eigenschutz und ein Eigennutz, den diese Tests geben. Deshalb sind die Schnelltests da eigentlich ganz, ganz positiv. Es gibt natürlich auch andere Länder, die relativ locker das sehen und sagen, wir testen erstmal gar nicht und gucken, wenn keine Symptome da sind. Also da orientieren wir uns ein bisschen am österreichischen Modell grundsätzlich, jetzt zumindest mal beim Magenta Sport Cup und ich glaube auch für den Spielbetrieb. Trotzdem ist das halt auch einfach immer wichtig, wie ist der Austausch mit den Gesundheitsbehörden, was akzeptieren die, und das müssen die natürlich letztlich vorgeben, weil Sinn und Zweck ist natürlich in erster Linie, Infektionen zu vermeiden. Aber der zweite ist, Schutz des Spielbetriebs, dafür zu sorgen, dass, wenn es passiert, was ja nicht auszuschließen ist und was ja früher oder später irgendwo immer wieder passieren wird, wie kommen wir drum herum, dass wir jetzt im Prinzip die ganze Mannschaft wegschließen müssen. Und das ist natürlich das, was in den anderen Ländern jetzt auch nicht so ganz ideal geklappt hat. Also, und da ist die Hoffnung, dass wir halt in der Kommunikation mit den Gesundheitsbehörden vielleicht andere Mittel und Wege finden, weil wir testen, was die einen nicht getan haben. Aber wenn wir jetzt irgendwie Finnland sehen, die Finnen sagen immer noch gnadenlos, 14 Tage alle weg, egal, pauschal. Dann haben sie es jetzt, glaube ich, auf 10 Tage verkürzt und haben jetzt netterweise die gegnerische Mannschaft auch davon ausgenommen. Also bis vor 3 Tagen war, glaube ich, wenn einer positiv ist bei einer Mannschaft, ist die ganze Mannschaft 14 Tage weg und die Gegner der letzten Woche auch. Und das ist natürlich eine harte Geschichte. Aber das sind wirklich Dinge, die muss man dann natürlich national, lokal klären. Aber das sind die Learnings. Aber diese Probleme werden aufgeworfen. Da haben wir natürlich jetzt ein bisschen Glück, dass wir genau wissen, ey, das ist eine Schwierigkeit. Oder das ist eine Schwierigkeit. Denkt daran, nicht nur Schnelltests vorzuschreiben, sondern auch eine Quelle zu finden, wo ihr die kriegt. Weil wenn ich jetzt irgendwie weiß ich nicht, bei 3M anrufe und will Masken bestellen, die habe ich jetzt besorgt. Aber wenn da irgendjemand anders anruft, dann ist da irgendwie wahrscheinlich Lieferzeit erstes Quartal 22. Also das stellt man sich dann wirklich oft leichter vor, als es ist, diese ganzen Vorgaben, die wir machen, dann halt auch zu organisieren. Und da sehe ich uns halt wiederum als Dienstleister, als Service, als Berater von der Liga da, den Clubs unter die Arme zu greifen und zu versuchen, irgendwelche Rahmenverträge zu schließen. Wenn die vor Ort selber eine Lösung haben, gut. Aber dass sie zumindest eine Backfall-Position haben und sagen, okay, hier haben, können wir auch von der Liga auf was zurückgreifen.
Bleiben wir beim konkreten Fall des Magenta Cups, der jetzt gestartet ist und ein ganz klein wenig Musterteufel ja auch an die Wand gemalt werden. Nehmen wir an, ein Spieler einer teilnehmenden Mannschaft beim Magenta Cup wird positiv getestet. Was ist dort das Protokoll und inwieweit wird das dann vielleicht dann auch beim Start bzw. der Durchführung der Meisterschaft der Penny DEL angewandt?
Also das Protokoll ist momentan relativ einfach, dass die Spieler 36 Stunden vor Spielbeginn einen Schnelltest machen müssen und keiner in die Arena und im Prinzip auch die Gastmannschaft gar nicht erst losfährt, wenn die Heimmannschaft nicht gemeldet hat, sie kann spielen. Also deshalb diese 36 Stunden, die sollen nicht in Bus steigen, ungetestet, das ist das eine. Und zum anderen sollen jetzt auch die Gastmannschaft nicht losfahren, wenn sie gar nicht wissen, ob morgen das Spiel stattfinden kann. Das ist so der Hintergrund dieser Testphase, die wir jetzt mal testen, die bisher sich bewährt hat. Aber wir haben ja erst nur ein paar Spiele. Und letztlich gibt es dann eine Analyse-Report, wo sagt, alle, die negativ sind, die dürfen ins Stadion. Sollte es dann einen positiven Fall geben, dann muss halt mit den Gesundheitsbehörden geguckt werden, wird der abgesondert und hat das halt Konsequenzen für die anderen. Logischerweise, wenn beim Schnelltest einer positiv ist, wird man im Zweifel dann auch alle einen PCR-Test unterziehen müssen, man wird sie absondern und wird dann gucken, hoffentlich sie schnell dann wieder aus der Gruppenquarantäne rauszulassen. Da haben wir jetzt noch keine klaren Erfahrungswerte und das ist genau das Spannende, wie verhalten sich dann die Gesundheitsämter vor Ort, sind sie überhaupt erreichbar und deshalb versuchen wir dann im Vorfeld halt mit denen auch schon Abläufpläne zu klären oder die Clubs versuchen das zu klären. Wir geben da so Muster, aber können nur sensibilisieren, aber da muss vor Ort dann jeder wissen, was passiert denn jetzt. Also das ist so momentan das Protokoll. Die Schiedsrichter werden eine Stunde bevor sie in die Halle gehen, also werden vor Ort getestet, reisen alle separat an, werden dann auch einem Schnelltest unterzogen und kommen auch erst in die Halle und treffen sich auch erst, sobald klar ist, dass sie alle negativ sind, um dann halt auch eine Ausbreitung innerhalb der Schiedsrichterschaft zumindest aus Spielbetriebsseite zu verhindern, weil das ist dann ja auch ganz gefährlich, weil es hilft uns ja auch nichts, wenn beide Mannschaften da sind und auf einmal dann die beiden Hauptschiedsrichter ausfallen. Das ist so das Zentrale. Und ansonsten ist es natürlich jetzt momentan relativ strikt und klar in den Arenen, dass letztlich außer den Mannschaften und ein paar Clubleuten und ein paar Journalisten letztlich auch keiner rein darf. Und die dann auch untereinander wieder stark getrennt werden.
Jetzt ruht der Meisterschaftspuck, wenn man so will, noch in der höchsten deutschen Spielklasse. In der DEL2 gibt es aber schon wieder Bewerbsspiele. Inwieweit oder wie oft gab es schon Austausch auch über die ersten Erfahrungen mit dem DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch?
Ja, der hat ja sein Büro zwei Türen weiter, ist allerdings viel aushäusig, weil er viel unterwegs ist natürlich. Klar gibt es da Austausch. Die haben ein bisschen anderes Protokoll, was das Testing angeht. Also die machen die Eingangstests und sind momentan nur symptombezogen, also so wie die Schweizer Kollegen das machen. Einfach natürlich auch aus logistischen und Kostengründen. Das muss man jetzt einfach mal abwarten, wie das funktioniert. Wir haben da gerade, glaube ich, in Bayreuth einen ersten Fall, wo die Mannschaft jetzt zumindest mal ein Spieler positiv war und die Mannschaft vorsorglich in Quarantäne ist. Das muss man einfach mal sehen, aber so die Abläufe haben funktioniert am letzten Wochenende, aber da ist natürlich das Testing-Protokoll noch ein bisschen, sage ich mal, löchriger als in den Ligen, aber das muss man auch in gewisser Weise auch in Relation setzen, was da an Kosten dann natürlich entsteht.
Ihr Nachredner, Bad Nauheim Co-Trainer Harry Lange wird uns auch noch ein ganz wenig Auskunft im Podcast dann geben über alles, was den Saisonstart der DEL2 anbelangt. Es wäre ja pikanterweise diese Saison, wenn ich richtig informiert bin, der Auf- und Abstieg geplant gewesen zwischen DEL und DEL2. Der ist jetzt ausgesetzt worden, auch weil noch nicht ganz klar ist, wie sich denn die Penny DEL tatsächlich konstituieren wird. Wann wird es aus Ihrer Sicht denn soweit sein, dass es den sportlichen Auf- und Abstieg gibt?
Ja, wir haben uns angesichts der Corona-Situation und der Unwägbarkeiten, ob und in welcher Form wir spielen können und ob wir jetzt auch wirklich dann irgendwie sagen können, ernsthaft, du bist Absteiger, mit allen Unwägbarkeiten, die wir in der Saison haben, dazu entschlossen und gemeinsam mit der DL2 entschieden, dass es in der Saison 2021 bei uns keinen Absteiger geben wird. Es wird aber sehr wohl die Möglichkeit bestehen, dass ein Club aus der zweiten Liga aufsteigt. Das heißt, die drei Clubs, die sich da beworben haben, Frankfurt, Kassel, Bietigheim, sollten die Meister der zweiten Liga werden. Dann würden die auch, vorausgesetzt, sie schaffen dann auch unsere wirtschaftliche Lizenzprüfung, könnten in der Saison 21/22 mitspielen. Und wir würden dann gegebenenfalls mit 15 Mannschaften die Saison 21/22 spielen und dann im Sommer darauf dann wieder auf 14 reduzieren. Das heißt, es könnte sein, dass dann zwei Mannschaften, der 14. und 15. direkt absteigen. Also von daher ist da eine Regelung getroffen worden. Das heißt, nur der Abstieg ist jetzt mal ein Jahr ausgesetzt. Aber wir haben da gemeinsam, glaube ich, einen sehr sinnvollen Weg gefunden, dass trotzdem die Option da ist, dass wenn einer der geeigneten Bewerberclubs Meister der zweiten Liga wird, dass der hoch kann.
Sie haben es angesprochen, die vielen, vielen Stunden, wahrscheinlich Tage und Wochen an Arbeit, die in die verschiedenen Sicherheitskonzepte, in die Spielkonzepte und alles, was damit zusammenhängt, geflossen sind. Inwieweit war vielleicht auch die Legionärsregelung in Deutschland ein Thema? Zumal sich ja gerade jetzt, wenn es auch darum geht, Kosten zu sparen, und Sie haben gesagt, auch viele, viele Teams haben mit ihren Spielern schon Gespräche geführt, dass es dort auch eine freiwillige Gehaltsreduktion gibt, da ist natürlich eine Legionärsbeschränkung eigentlich ein aufgelegter Weg, um weiter Kosten zu reduzieren. Inwieweit war das in der Penny DEL Thema? Oder ist es vielleicht noch?
Ehrlich gesagt nicht wirklich, weil unser Problem war ja, dass wir, als wir im März abgebrochen haben und ja auch relativ heiterem Himmel die Saison abbrechen mussten, ist es so in der Penny DEL und wahrscheinlich in den meisten Ligen so, die Verträge werden im November, Dezember, Januar gemacht. Das heißt, unsere Kader standen im März zu 80, bei einigen Clubs zu 90% fest. Von daher war das keine große Diskussion. Man wird jetzt natürlich, und wenn jetzt Clubs zum Beispiel nachverpflichten oder die noch Kaderstellen frei haben, dann ist ja auch kaum deutscher Spieler auf dem Markt. Das muss man ja auch sehen. Also von daher ist das jetzt kein zentrales Thema. Wir sehen beim Magenta Sport Cup jetzt, dass viele Nachwuchsspieler dann auch einfach da sind, dass die Clubs auch wissen, Mensch, wenn Corona mir der ein oder andere Spieler ausfällt, wir müssen den Kader verlängern. Und das werden sie natürlich, weil wir natürlich andererseits auch die Legionärsregelung oder Ausländerregelung nicht erhöht haben. Das heißt, wenn da eine höhere Ausfallquote ist, dann muss man halt entsprechend halt auch mit mehr DNL und U20-Spielern operieren. Und da sichern sich jetzt die Clubs schon die Möglichkeiten, die Option, dann den einen oder anderen jungen Spieler noch hochzuziehen. Also ich glaube schon, dass da sowohl im Magenta Sport Cup als auch dann später in der DL-Saison der ein oder andere junge Spieler unverhofft auftaucht. Aber ich sag mal, die deutschen Stammspieler, die waren vorher schon verteilt. Ist jetzt nicht so, dass die irgendwo warten, sondern die waren schon alle unter Vertrag und auch junge Spieler waren unter Vertrag, sodass jetzt selbst die Clubs, die 5, 6 Kaderplätze noch frei hatten, jetzt nicht die freie Wahl zwischen den deutschen Spielern hatten, sondern im Zweifel dann jetzt auch vielleicht noch das eine oder andere Schnäppchen gerade auf dem Ausländermarkt machen. Aber es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie deutsche Spieler vertragslos rumgesessen haben.
Nur um es ganz kurz zu machen, die Legionärsregelung bleibt weiterhin unangetastet. 11 im Kader, 9 Lizenzen am Spielbericht soll es bis auf Weiteres auch bleiben.
Ja, das ist so zumindest mal die nächsten 1, 2 Jahre das Thema. Und dann muss man gucken nach Corona, wie es sich entwickelt. Für uns war eine ganz wichtige Regel, dass wir diese U23-Regel wieder eingeführt haben, dass wenn man den Spielbericht voll machen will, dass da dann mindestens 2 oder 3 U23-Spieler dabei sein müssen. Und das hat sich, glaube ich, sehr, sehr positiv bewährt, sowohl wirtschaftlich, aber auch sportlich zeigt es, dass die Jungs inzwischen halt auch wirklich unser Nachwuchsprogramm, das 5-Sterne-Konzept, was wir mit Uli Liebsch entwickelt haben, Förderverein, dass das zieht und dass da jetzt auch wirklich Spieler kommen, die das Niveau haben. Bis hin zu den Top-Leuten, die wir jetzt natürlich haben, mit super Jahrgang wieder mit Stützle, mit Reichel, mit Peterka. Das ist natürlich dann ein super Jahrgang mit Top-Spielern, aber man kann schon sagen, dass jetzt auch in den kommenden Jahren gute DEL-Spieler kommen. Vielleicht nicht immer 2, 3 NHL-Spieler, aber gute DEL-Spieler, die da durchaus mithalten können. Die Breite auf Top-Niveau, auf Profi-Niveau, die ist gegeben und das hatten wir früher, glaube ich, weniger.
Wir geben im Rahmen dieses Podcasts auch immer wieder Hörerinnen und Hörern die Gelegenheit, Fragen an die Gäste zu stellen. Und einer hat das getan, der hat nämlich gefragt, wie es angesichts der schon immer latent herrschenden Pleiteangst einiger Teams für die DEL 2021-22 aussieht. Ich weiß schon, das ist Zukunftsmusik. Wir beschäftigen uns oder Sie beschäftigen sich vor allem erst einmal darum, dass es heuer noch losgeht. Aber inwieweit gibt es da zwei, drei Jahrespläne von Ihrer Seite, aber auch von den Mannschaften?
Ja, Sport, nicht nur Eishockey, Profisport ist natürlich schon wirklich ein Tagesgeschäft und man will Spiele gewinnen, man will keine Gewinne erwirtschaften. Es ist utopisch, dass da Clubs ernsthaft Reserven irgendwie aufbauen, sondern das ist wirklich, da guckt man auf den nächsten 30.04. Ich mache mir da keine wirklichen und keine großen Sorgen, aber es kommt natürlich auf die Eigenverantwortung der Clubs an. Also wir haben seit Jahren eine Lizenzprüfung, wir haben es geschafft, dass toi 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 seit 1997 kein Club mehr im Spielbetrieb irgendwie die Segel streichen musste. Also von daher, seit es die neue DL gibt, hat das, glaube ich, gut funktioniert, die Mechanismen, die Planbarkeit. Aber das sieht man dann, klar hat es den einen oder anderen Club dann im Sommer getroffen oder musste umziehen oder musste den Betrieb einstellen. Aber wir haben den Spielbetrieb davon freihalten können. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das auch in Zukunft so sein wird. Wichtig für die Clubs wird jetzt natürlich sein, und das ist halt einfach schwer, 21, 22 zu planen. Aber man ist jetzt vorgewarnt, man ist anders, als was ich vorhin gesagt habe. Man hat eben nicht 80-90% der Spieler unter Vertrag und muss dann mit denen nachverhandeln und an deren Vernunft appellieren und mit denen diskutieren, dass halt einfach nicht mehr im Topf ist. Das ist aber das Zentrale im Profisport und auch in der Penny DL. Es wird alles, was in den Topf kommt, wird ausgegeben für Spieler und man muss halt jetzt wirklich einen Schritt vor dem anderen machen, muss erstmal den Topf füllen, bevor man ihn ausschüttet. Und es ist, glaube ich, auch, wäre jetzt sehr, sehr fahrlässig, wenn jetzt irgendeiner sagt, die nächste Saison geht wieder wie normal und wir können jetzt den Spielern schon wieder für nächstes Jahr Verträge garantieren, wie in 19, 20 oder so. Also da ist jetzt wirklich Vorsicht, da wissen wir alle nicht, wie lange dauert die Pandemie, wie reagieren die Zuschauer, wie geht es den Sponsoren, wie können die überhaupt noch sponsern? Ich glaube, die Werthaltigkeit unseres Produkts für die Sponsoren, die wird da sein. Die wird jetzt, glaube ich, durch vielleicht eine zusätzliche Medienpräsenz sogar noch steigen. Aber wir wissen nicht, was die wirtschaftliche Lage sein wird, ob der Sponsor, der will, ob er dann überhaupt noch kann. Und da muss halt, glaube ich, vorsichtig kalkuliert werden. Aber da sollten eigentlich alle vorgewarnt sein. Und von daher mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Da sind ja auch viele Eigentümer, Gesellschafter, Unternehmer im Hintergrund, die bei aller Emotion und bei allem aller Begeisterung für den Sport und dann vielleicht dann doch nochmal den einen oder anderen Euro mehr rauszutun, um den einen oder anderen Spieler zu holen, um zu gewinnen. Aber da wird schon große Vernunft walten. Und da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt, ohne dass man je einen Einzelfall ausschließen kann. Und wenn natürlich bei irgendeinem Club ein Gesellschafter oder ein Sponsor in seinem normalen Bereich in große Turbulenzen kommt, dann kann das natürlich auch durchschlagen. Da kann man keine Garantien geben. Aber ich glaube, grundsätzlich sind wir da gut aufgestellt, dass wir da durch diese Krise rauskommen und dann halt auch nächstes Jahr wieder mit steigenden Umsätzen und entsprechend steigenden Gehältern arbeiten können. Aber ich glaube, das wird sicherlich noch 2-3 Jahre mindestens dauern, bis wir vielleicht auf dem Level von 1920 wieder sind. Und das müssen sich alle bewusst sein.
Abschließend eine konkrete Frage noch zum kommenden Donnerstag und der Gesellschafterversammlung. Sie sind guter Dinge, das haben Sie schon erwähnt, dass sich 11, 12, 13, hoffentlich alle 14 Clubs der Penny DEL dann auch für den Meisterschaftsbetrieb committen werden. Wie viele Pläne liegen aktuell in der Schublade? Ist es wirklich so, 14 Teams Plan A, 13 Teams Plan B, 12 Teams Plan C? Und ist das dann auch in Modi durchdekliniert? Einfache Hin- und Rückrunde, Playoffs, Best of 5, Best of 3 oder Best of 7? Wie muss man sich das als Fan vorstellen?
Ja, es gibt für jede Anzahl der Clubs gibt es, sage ich mal, 2, 3, wenn nicht 4 Modusvarianten. Ne? Immer Frage Playoffs ja oder nein, regionale Gruppen ja oder nein oder ein Gemisch. Also das sind so praktisch so die drei groben Varianten, ne? Reine Regular Season ohne Playoffs, kurze Regular Season mit relativ viel Playoffs oder dann gegebenenfalls oder eine regionalen Gruppen und dann regionalen Gruppen mit Breakout Games, wie man es vielleicht aus der NHL aus Nordamerika kennt, gerade auch um um der Pandemie und letztlich viele Reisen. Wir haben es vorhin richtig gesagt, in Deutschland ist es dann doch schon mal ein Brett, wenn man aus Schwenning nach Berlin muss oder von Bremerhaven nach Straubing. Das sind schon viele Dinge. Also das sollte man dann versuchen, sowohl aus Kostengründen, aber auch natürlich aus Infektionsgründen, gesundheitlichen Gründen, tunlichst ein bisschen zu vermeiden. Da kristallisiert sich schon ein bisschen eine Präferenz der verschiedenen Mannschaften raus. Das muss man aber dann auch noch mit Medienpartner besprechen. Aber ich sag mal, da werden wir, glaube ich, was den Modus, sobald wir die Mannschaften wissen und wissen, wie viele da sind, werden wir uns relativ schnell über den Modus auch einig werden.
Jetzt ist das Leben logischerweise kein Wunschkonzert und schon gar nicht, wenn es eine globale Pandemie gibt. Aber was wäre Ihnen in puncto Modus denn am liebsten, wenn Sie sich was wünschen dürften?
Irgendein Modus mit 14 Mannschaften.
Wollen Sie sich auf keinen committen? Mit Playoffs, ohne Playoffs?
Nein, also habe ich vorhin schon gesagt, irgendwie, wenn Leute über Wettbewerbsverzerrung reden, sage ich, brauche mal erstmal einen Wettbewerb. Und das ist mir, glaube ich, das Wichtigste. Also das ist alles das, wenn wir 14 Mannschaften schaffen, ist mir alles recht, was die Teams mitmachen. Aber ich glaube, da wird es auch keine große Diskussion geben. Ich glaube sowohl TV-Partner als auch die Clubs, als auch wir als Liga werden da sehr schnell eine Lösung finden. Und da gibt es verschiedene Modelle, aber ich glaube, da gibt es auch schon viele, die sehr viel Sinn machen. Und wenn ich die Vorgespräche dann sehe und jetzt auch mal auch da wieder den Magenta Sportcup als Indikation nehme, dann hoffen wir mal, dass das alles gut funktioniert. Und dann ist das vielleicht auch eine ganz gute Vorlage.
Drücken in jedem Fall die Daumen aus Österreich, dass es mit der Aufnahme des Spielbetriebs in der Penny DEL klappt, dass es bei der Gesellschafterversammlung am kommenden Donnerstag dann auch das positive Votum aller 14 Clubs gibt. Bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich so lange und so ausführlich Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank auch für das Gespräch und viele, viele Grüße an die ganzen Eishockey-Fans in Österreich. Ich wünsche denen natürlich alles Gute, dass sie gesund bleiben und auch dem Christian Feichtinger mit seinem Team und den ganzen Clubs in Österreich und in anderen Ländern eurer Liga alles Gute.
Ihr wollt mit eurem T-Shirt zeigen, dass es Zeit für Eishockey ist? Dann sind die neuen Hockey O'Clock T-Shirts genau das Richtige. In dieser Episode werden insgesamt 2 T-Shirts verlost. Um euch die Chance auf ein Shirt zu sichern, müsst ihr nichts weiteres tun, als eine E-Mail an hockeyoclock101@gmail.com zu schicken. Das ist hockeyoclock101@gmail.com. Die 4. und die 14. Zuschrift wird jeweils mit einem Shirt bedacht. Mehrfachteilnahmen sind natürlich ausgeschlossen, alle Rechtswege und andere unlautere Mittel ebenfalls. Viel Erfolg beim Mitmachen! Hockey O'Clock mit Martin Pfanner goes Germany. Deswegen auch kein Zufall, dass dieser Mann jetzt im Podcast gastiert. Er ist in Österreich ein alter Bekannter, muss man schon fast sagen. In Deutschland mittlerweile eine fixe Institution in Bad Nauheim. Er ist der Co-Trainer beim EC Bad Nauheim. Er ist Harry Lange und jetzt bei Hockey O'Clock. Harry, danke, dass du die Zeit nimmst.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Hage, paradoxerweise ist es in Deutschland ja so, dass der Spielbetrieb in der deutschen Eishockey-Liga in der höchsten noch ruht, in der DEL 2 aber losgegangen ist. Auch ihr musstet lange warten. Wie froh warst du letztlich, als du dann irgendwie sehen konntest, wie die erste Scheibe eingeworfen wird?
Ja, wie du vielleicht vorstellen kannst, sehr froh. Wir wissen ja alle, dass wir im März alle Ligen wurden ja abgebrochen und hast du wahrscheinlich noch gedacht, naja, bis zum Sommer werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Und da hast du noch gar nicht gedacht, dass wir im August gar nicht starten dürfen. Und je länger das Sommer gedauert hat und je mehr du die Medien verfolgt hast, desto mehr hast du dann gewusst, oh, das wird schon noch länger dauern. Und irgendwann einmal ist dann der 1. August und du bist nicht am Eis, weil es schon verschoben wurde. Und dann wird es noch einmal verschoben und du kriegst dann natürlich in Österreich dann mit, dass sie auch starten. Und dann denkst du, warum bei uns nicht? Und du verstehst das natürlich auf der einen Seite, weil du ja alles mitkriegst und liest und die informierst. Aber auf der anderen Seite denkst du, wenn sie können, dann könnten wir es ja vielleicht auch. Und nichtsdestotrotz sind wir jetzt einfach sehr, sehr froh, dass wir die Chance haben, das Eishockey am Leben zu erhalten. Weil ich glaube, um nichts anderes geht's, zumindest das weiß ich hier in Deutschland. Auch ohne Fans müssen wir das irgendwie schaffen, dass wir das am Leben halten.
Jetzt wäre es ohnehin schon kein normaler Sommer gewesen mit einem neuen Trainer, mit neuen Imports und dergleichen. Jetzt kommt noch Covid-19 und alles, was damit zu tun hat, hinzu. Du hast es schon angesprochen, auch dieses bange Warten, wann geht's denn endlich los? Aber bleiben wir mal vielleicht beim Sportlichen mit Hanno Järvenpää, ein neuer Headcoach, Christoph Kreuzer jetzt als Manager in Schwenningen. Wie war die Nachricht? Oder wie war es für dich, als du gehört hast, Hanno Järvenpää wird quasi dein neuer Übungsleiter oder mit dir die Trainings und die Mannschaft gestalten?
Ja, so ganz neu war es für mich nicht, weil ich muss mal dazu sagen, ich bin ja schon ein bisschen länger jetzt in Bad Nauheim und da wurde ich zumindest nicht eingebunden, aber immer informiert. Und den Hanno, gegen den habe ich ja schon selbst noch gespielt. Da kennt man, natürlich war dann für mich auch gleich einmal, da habe ich den Markus Beindner angerufen, mit dem Gerd Prohaska gesprochen, weil ich im Sommer ja schon noch in Klagenfurt bin. Und die haben ja dann alle durchwegs gesagt, ein Top-Typ, von dem kann man lernen. Und die haben alle recht behalten. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut auf die Zusammenarbeit.
Jetzt hast du gewusst, Top-Typ, aber wie war es dann wirklich so das erste Aufeinandertreffen?
Das erste Mal haben wir uns getroffen noch in der laufenden Saison, letzte Saison. Und da haben wir uns natürlich mit dem Manager vom EC Bad Nauheim an einen Tisch gesetzt und haben eigentlich über Eishockey geredet, allgemein. Und da hat man schon gemerkt, dass die Chemie schon passen könnte. Und letztendlich war ich dann froh, als es dann geheißen hat, dass sich der Verein auf dem Hanno festgelegt hat.
Ist es so, dass du in Klagenfurt das Eishockeyspielen gelernt hast, in Graz, wenn man so will, zum Franchise-Player dann auch geworden bist und jetzt aber mit einem kleinen Umweg über den Osten Deutschlands in Bad Nauheim sesshaft geworden bist, erst als Spieler, jetzt auch als Co-Trainer, wie kam es dazu oder wie kommt es dazu, dass Bad Nauheim über große Teile des Jahres deine Heimat ist?
Ja, als ich das erste Mal, ich wollte eigentlich schon aufhören nach meinem Dresden-Trip, wollte dann eigentlich aufhören und mich beruflich halt anders orientieren, festlegen. Und dann kam eben der Anruf von Bad Nauheim und das war damals Oberliga. Und ich habe mir gedacht, naja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt innerhalb von 3 Monaten oder 4 Monaten von der ersten Liga in Österreich in die dritte Liga in Deutschland gehe. Und dann habe ich gedacht, ach komm, kannst du ja mal, schaust du an, spielst noch eine Saison. Und dann, ja, dann sind wir gleich aufgestiegen, gleich wieder verlängert. Und ist mir natürlich, kann man schon sagen, dass es mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und wollte dann, für mich war dann klar, ich spiele so lange, ich noch Spaß und Lust habe und werde sie ja keinen Vereinswechsel mehr machen. Ich glaube, wenn man bei mir sieht, ich glaube 18 Jahre, 17 Jahre, 18 Jahre Profi-Eishockey und das waren 4 Vereine. Und da bin ich schon auch ein bisschen verbunden mit dem Club, bei dem ich dann spiele. Das ist wahrscheinlich logisch. Und Klagenfurt von klein auf, dann bis zu 20, glaube ich. Dann bin ich nach Graz, war da 7,5 Jahre. Eben dann das Intermezzo in Dresden und dann gehst du nach Bad Nauheim und gut, hilft natürlich, wenn du gleich gewinnst und aufsteigst und Euphorie mitentscheidend bist, dass du so Euphorie entfachen kannst. Und ich hätte mir nie gedacht, als ich nach Bad Nauheim gekommen bin, ich habe gedacht, okay, alles klar, ein Jahr und dann ist vorbei. Und so sage ich niemals nie.
Wir kommen noch dann im Detail zu diesem Werdegang, der lange Clan ja auch deswegen spannend, weil das Eishockeyspielen natürlich in Österreich gelernt, aber dann die größten Erfolge oder große Erfolge dann auch im Ausland gefeiert. 2012 warst du zum letzten Mal in Österreich als Spieler auf dem Eis, also das heißt, dass eine halbe Generation an Eishockey-Fans, wenn man so will, damit aufgewachsen ist, nicht hundertprozentig genau zu wissen, wer Harry Lange ist. Deswegen habe ich einen guten alten Bekannten in diesem Podcast gebeten, mal so ein ganz klein wenig über Harry Lange zu plaudern, wer er ist, was ihn ausmacht. Und es ist natürlich niemand geringerer als dein Head Coach. Wir hören mal gemeinsam rein.
Hello all Eishockey people around the world. I always thought Gerd Prohaska and Stefan Fidic were the nicest guys in Klagenfurt. Until I met Harry Lange. he quickly took a run into the top three. First of all, Harry's humor is weird and it fits my style. We have intensive talks about life and hockey just about every day. And I have to say, for a young puppy like Harry, his perspective stays straight. I could imagine Harry's parents did a really good job by raising their son and teaching him what is right and what is wrong. As an upcoming father, he's acting surprisingly cool. He talks really nicely about Nina and their upcoming baby. When Harry played, he played center. I think he's living his life the same way, making sure people around him have a clear idea what to do. Well, sometimes he loses an opening face-off. Just kidding. In our practice, Harry's active, helping out especially our younger players. When he says, Scheiße, I know exactly what he wants to say. I feel uncomfortable here in Bad Nauheim. I feel fortunate. I'm surrounded by the good people and definitely Harry is a big part of it.
Also ich glaube, wenn ich jemanden bitten würde, so eine kleine Charakterstudie von mir zu verbalisieren, dann wäre ich noch sowas, was Hanno Järvenpää gerade über dich erzählt hat, wahrscheinlich knallrot angelaufen. Da steckt richtig viel drin. Ich möchte mal beim Humor anfangen, den er als erstes erwähnt hat, dass der so weird ist. Inwieweit muss man sich oder wie muss man sich das vorstellen, wenn da Langsche Humor auf den Järvenpäschen Humor trifft?
Also es ist interessant, dass er sagt, weil ich würde sagen, sein Humor ist weird und ich versuche ihn zu verstehen. Und ja, wie gesagt, das waren schöne Worte und natürlich bist du, egal was du machst, egal welchen Beruf du hast, wirst du anerkannt werden in der Materie, aber viel wichtiger ist auch, als Mensch wahrgenommen zu werden. Und so bin ich erzogen worden, das will ich weitergeben. Und für mich gibt es nichts Positiveres als Hanno seine Worte, muss ich echt sagen. Ich muss mich gleich morgen bedanken bei ihm.
Der hat dich den Little Puppy genannt, was irgendwie auch wieder so eine typische Järvenpää-Phrase ist. Hat aber auch gemeint, dass du dich im Training offensichtlich auch mit gewissen pedanten Moment und dem Scheiße vor allem den Jungen widmest. Inwieweit ist es dir wichtig, vor allem diese Spieler weiterzubringen?
Ne, ich glaube, die DL2 ist eine Ausbildungsliga und Faktum ist, wir haben vier Ausländer pro Mannschaft. Faktum ist, dass wir nur 14 Spieler über, ich glaube, jetzt möchte ich kein Blödsinn reden, aber ich glaube, es ist über 24 Jahre im Kader haben dürfen. Das heißt, du arbeitest mit vielen Jungen. Und ich glaube, wenn junge Spieler aus der DNL, also aus der Deutschen Nachwuchsliga kommen, dann ist der Bildungsauftrag noch überhaupt nicht vorbei, sondern wir wissen früher, ja, bist mit 16 in die erste Mannschaft gekommen und hast entweder bist geschwommen oder untergegangen. Und jetzt ist es aber schon so, dass, wie gesagt, in der DL laufen 9 Ausländer rum, plus 2 Lizenzen, die sie noch vergeben dürfen. In Österreich, da brauchen wir nicht über diskutieren, dass egal wie man es schneidet und Punktesystem hin oder her, ob das gut ist oder nicht, de facto sind zu viele Ausländer in den Ligen. Und jetzt wieder zurück auf Deutschland, da ist der Ausbildungsauftrag einfach nicht vorbei. Und da muss natürlich voll die DL2 ihren Auftrag wahrnehmen. Und zum Glück gibt es jetzt immer mehr Mannschaften, die auch Co-Trainer engagieren, die dann auch vielleicht höher hinaus wollen. Und trotzdem sind das Lernjahre. Und ich komme ja auch aus Nachwuchs, ich habe vorher Nachwuchs auch ein bisschen gemacht. Und es hat sich garantiert verändert, die Ausbildung, vor allem im psychologischen Bereich. Und aber deswegen ist es ganz klar, sehe ich das meine Aufgabe und auch der Hanno, dass ich da vermehrt an den jungen Spielern orientiere.
Wie ist die Aufteilung bei euch im Coaching-Staff? Wer macht was? Jeder ein bisschen was von allem oder gibt es klare Bereiche?
Es gibt schon klare Bereiche. Gut, ich glaube, das hat sich da... Wenn wir jetzt über einen Spieltag reden, habe halt immer einen Verteidiger und er ist ein Stürmer. Das Ding beim Training, muss ich sagen, gibt es schon sehr viele Überschneidungen. Und wo ich dem Hanno sehr, sehr dankbar bin. Also, das ist nicht das klassische Bild vom Trainer und der Co-Trainer spielt die Scheiben in die Ecken, sondern der bindet wirklich ein. Und dann gibt es taktische Sachen, die nur ich mache. Und dann wieder und das soll das so ein gesamtes Bild ergeben. Und da bin ich ihm sehr dankbar, dass er mich wirklich einbindet, so wie sich wahrscheinlich jeder junge Co-Trainer oder Neuling erhofft. Erwarten kannst du es ja nicht, aber erhofft. Und du merkst auch, dass er auch lang im finnischen Nachwuchs gearbeitet hat und dass da wirklich jede Übung, jeder Drill, den man macht, Sinn ergeben soll, in einer Art und Weise.
Als es die ersten Meetings gab, inwieweit hat er versucht, die Spielphilosophie darzulegen? Inwieweit konntest du da dann auch mitreden? Wie soll Bad Nauheim spielen?
Und da muss ich wieder zurückkommen aufs erste Meeting, das noch letzte Saison stattgefunden hat. Und als wir uns da natürlich über Eishockey unterhalten haben, und der Hanno hat, da merkt man auch, dass er früher nur kurz, aber dass er früher auch Lehrer war. Und er hat mich eigentlich mehr gefragt, wie ich das so sehe und wie ich so denke. Ne? Am Ende des Tages sollte der Trainer schon seinen Co-Trainer auch mitentscheiden. Ne? Und wir sehen das Spiel ähnlich, möchte ich fast sagen, oder gleich. Und ich glaube, das hat ihm anscheinend gefallen, dass wir die Philosophie, die wir die letzten zwei Jahre gehabt haben, die ja durchaus erfolgreich war, aber natürlich anderer Trainer, andere Philosophie und die schon sehr, sehr ähnlich war. Deswegen war das von Anfang an kein Problem.
Bist du einer der wenigen, der aus Österreich nach Deutschland gegangen ist und dort dann auch wirklich hängen geblieben ist? Philipp Pinter hat es, glaube ich, ein Jahr versucht. René Svette war mal für ein paar Spiele dort. Warum hat es bei dir geklappt, dass du in Deutschland geblieben bist? Ich meine, du hast angesprochen, dieses eine Jahr mit dem Aufstieg und dann aber noch ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Warum funktioniert die DEL2 oder hat die DEL2 und Hage Lange so gut funktioniert?
Ich glaube, am Ende des Tages sind es die Menschen, die neuen Menschen, die du triffst. Entweder berühren die dich oder berühren die dich nicht. Und so war immer. Also es hat ja durchaus Situationen gegeben, als ich in Graz war, dass ich woanders hätte hingehen können. Aber natürlich wiegst du die sportliche Seite ab, natürlich auch das Finanzielle, das brauchen wir auch nicht reden. Ne? Aber am Ende des Tages, mit den Menschen, die du tagtäglich zu tun hast, entweder berühren die dich oder berühren die dich nicht. Und wie gesagt, ich bin da wahrscheinlich auch ein offener Typ, der sich da jetzt nicht irgendwie einigelt und nur daheim bleibt und zur Eishalle geht und dann Heimweh hat. In Dresden hatte ich Heimweh. Also ich habe gedacht, okay, das Heimweh, also Heimweh im Sinne von, es gefällt mir nicht so, bist allein, gehst nicht zu den Freunden und was auch immer. Aber am Ende des Tages sind es die Menschen und gar nicht so der Beruf, sondern die Menschen, die berühren. Und deswegen bleibst du halt dann da.
Du hast es angesprochen, dass du auch durchaus nah dran warst, in Dresden die Karriere zu beenden, auch Bedenken hattest, wenn ihr das richtig rausgehört habt, überhaupt in die dritte Liga zu gehen. Warum ist es dann aber so, dass du 6, 7, 8 Jahre später immer noch dem Eishockeysport erhalten geblieben bist?
Ich glaube, am Ende des Tages muss man sich für sich einmal herausfinden. Also ich muss vorwegschießen, jeden Menschen, der eine Karriere hatte, egal was, und das haben wir ja, was wir machen müssen, egal welcher Sportler, irgendwann ist es vorbei. Es ist endlich, das weiß jeder. So wahrhaben wir es halt nicht, wollen es die Mehrheit halt nicht. Ne? Und wir spielen halt so lange, wie es geht. Für mich war immer klar, ich spiele so lange, wie es mir Spaß macht und ich will selber das beenden. Und kein Trainer, kein Manager, kein Spieler, Mitspieler sagt, hey, Harry, jetzt ist Zeit aufzuhören, sondern ich will mir selber ein Spiel anschauen und das war mein wichtiges Ding, ich will aufhören, wann ich das will. Und ich kann das entscheiden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dann kommt natürlich, okay, ich habe meine Ausbildung gemacht, BWL studiert, das dann noch auf einer Fernhochschule ein Sportmanagement-Diplom gemacht und du bereitest dich ja vor auf die Karriere danach, das Leben danach, was auch immer. Und irgendwann einmal kommst du ja dann wenn du ein bisschen älter bist, dann kommst du dahin, naja, kann ich mir vorstellen, in einem Büro zu sitzen oder kann ich mir vorstellen, das zu machen oder das zu machen. Und bei mir war dann halt so, na, ich würde schon gern, egal was ich mache, aber ich möchte es mit der gleichen Leidenschaft oder ähnlichen Leidenschaft und Intensität machen, was ich vorher gemacht habe. Und am Ende des Tages, ich bin gern unter Leid, ich bin auch gern mit jungen Menschen zusammen, hält auch jung. Und irgendwann mal habe ich dann gesagt, okay, vielleicht ist der Trainerjob doch was für mich. Und dann habe ich eben angefangen, meine Trainerscheine zu machen in Deutschland und im Nachwuchs zu arbeiten. Und irgendwann einmal kommt dann der Punkt, wo du sagst, okay, meine aktive Karriere will ich beenden, aber ich würde gern den Trainerjob weiter ausüben. Und ich bin jetzt keiner, der sagt, boah, der sagt, okay, in 2 Jahren will ich Trainer sein und in 15 Jahren will ich GM werden und was auch immer. Weil ich weiß, dass es eine Zukunft ist, wie man es denkt. Und ich konnte, fragst du mich jetzt an, will ich Headcoach werden? Absolut, das ist mein absolutes Ziel. Aber ich habe keinen Druck. Also ich mache es, ich will lernen. Wenn ich für mich denke, ich kann es oder ich traue es mir zu, dann werde ich sagen, hey, okay, dann suche ich mal was, wo ich vielleicht einen Headcoach-Job kriege. Ob das jetzt noch 1 Jahr dauert, 2 Jahre oder 3 Jahre, das ist für mich vollkommen egal. Ich muss für mich das Gefühl haben, okay, jetzt traust du das zu. Und kommt wahrscheinlich auch nicht immer so oft vor. Vielleicht wirst du gefragt, wo du noch sagst, oh, ich weiß noch nicht. Aber ich hoffe, dass der Zeitpunkt sicher noch nicht dieses Jahr ist, weil mit Nano arbeite ich wirklich gut zusammen und wir hoffen, dass wir das noch länger machen können.
Ich möchte bei einem Punkt einhaken, der für mich immer relativ spannend ist. Was war für dich der Moment, du hast es angesprochen, du möchtest für dich selber klarstellen, okay, jetzt ist die aktive Karriere beendet. Wo war der Zeitpunkt, wo du da gedacht hast, oder wann war der Zeitpunkt, wo du gedacht hast, okay, das war es jetzt mit der aktiven Karriere? Gab es den oder war das ein Prozess?
Absolut ein Prozess. Ne? Die letzten 2, 3 Jahre hast du immer gedacht, soll ich es nochmal? Am Ende des Tages geht es ja darum, kannst du die Energie aufbringen? Und da rede ich natürlich von einem Sommertraining. Ne? Und dann rede ich natürlich von den Auswärtsfahrten. Und dann rede ich natürlich von Freunde, die du in einem Alter hast, die dann, die den Change vielleicht schon hinter sich haben oder die schon, weiß nicht, ob man sagen kann, ob das mehr mitten im Leben, ob das überhaupt Sinn ergibt. Aber so habe ich mich halt gefühlt und das ist dann halt ein Prozess. Und wir haben natürlich dann auch wir haben natürlich mit Spielern gesprochen, die schon aufgehört haben. Dann hörst natürlich, spiel so lange du kannst, das kriegst du nie mehr mit. Ne? Du kannst nicht aufhören oder selten kannst aufhören, 1 Jahr, 2 Jahre und damit anfangen. Dann hat es aber auch gegeben, hey, und ich glaube, mein Bruder hat es besser gesagt. Der hat einfach gesagt, du, Harry, wenn das Feuer nur ein bisschen brennt, dann spürst du noch. Und den Rat habe ich immer, normalerweise war immer der Ratschläge verteilt hat, aber da habe ich den von meinem Bruder angenommen und für mich war dann klar, wie in meiner letzten Saison, okay, das ist mein letztes Sommertraining. Das ist egal, ob es gut oder schlecht ist. Und das ist das Gute daran, mein letztes Jahr war relativ gut. Wir sind mit Bad Nauheim direkt in die Playoffs gekommen und auch mit mir war man zufrieden und auch mir hat man noch ein Jahr Vertrag angeboten. Aber ich habe dann ganz klar und deutlich und auch sehr früh gesagt, hey, ich gehe mal aus dem Gespräch bitte hinaus, ich höre auf. Egal was ist, ob wir Meister werden oder, keine Ahnung, ich auf einmal noch 20 Tore schieße in der Saison, was nie passiert ist, aber auch dann ist vorbei und da bin ich geblieben dabei und ich habe keine Sekunde bereut.
Das ist das Sommertraining angesprochen. Jetzt hast du aber auch über die Jahre, auch im Herbst deiner Karriere, dann immer über 50 Mal allein im Grunddurchgang die Knochen hingehalten. Was ist das, was du am wenigsten vermisst in der aktiven Karriere? Ist es genau diesen Schweinehund überwinden, um sich in Shape zu bringen? Oder ist es dieses immer wieder aufs Eis gehen, immer wieder die Knochen hinhalten oder was völlig anderes?
Für mich war es garantiert, sich immer den Schweinehund und im Sommer sich so vorzubereiten, dass es deinen Ansprüchen, also meinen Ansprüchen, Ansprüchen genügt. Und das war in den letzten 2-3 Jahren einfach hart. Und so wie jeder Spieler das macht und machen sollte, kommt jetzt natürlich ein bisschen der Trainer raus. Aber Fakt ist, du musst für dich selber, und ich wusste ja, dass ich, also wenn einer, ich habe noch nie gehört, Harry Lange war der talentierte Eishockey-Spieler in Österreichs. Das heißt, ich musste durch hartes Training und durch Willen kommen. Und irgendwann einmal ist es halt aus. Und dann bin ich aber nicht so talentiert gewesen wie andere, dass ich es noch kaschieren kann. Und das habe ich aber immer gewusst. Und deswegen war für mich das eigentlich eine einfache Entscheidung dann am Ende.
Du gehst in dieses Gespräch, sagst, es ist definitiv vorbei nach dieser Saison, ziehst also den Schlussstrich und wechselst dann fliegend ins Trainerfach. War das so fliegend? Kam das von dir oder hieß es von der Organisation, Harry, bitte bleib uns erhalten?
Ich glaube, das war eigentlich ein Zufall, weil der Verein wusste ja, dass ich meine Trainerscheine mache und dass ich im Nachwuchs aktiv bin schon. Und dann gab es ein Angebot aus der Oberliga und in das Gespräch dann bin ich dann rein und habe denen gesagt, hey, ich werde aufhören, egal wie die Saison ausgeht, egal wie ich spiele und wie die Mannschaft da spielt, ich bin fertig. Und ich würde natürlich gerne hier bleiben als Co-Trainer, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Ich glaube, ich habe halt das zuerst gesprochen und ich glaube, ich habe denen ein bisschen aus der Seele gesprochen oder was auch immer. Und die haben gesagt, naja, die wollen unbedingt auch einen Co-Trainer, weil in der zweiten Liga, muss man dazu sagen, gibt es nicht mittlerweile fast jeder Verein, aber noch nicht jeder hat einen Co-Trainer. Und in Zeiten wie diesen ist es schon fast fatal. Ne? Und das brauchst. Und den Schritt wollten sie gehen. Und dann war auch klar, ich würde diesen Job in der Oberliga annehmen als Head Coach. Wenn sie mir aber die Möglichkeit geben, Co-Trainer zu machen in der zweiten Liga, dann habe ich gesagt, dann ist ganz für mich ganz klar, dann würde ich das sehr gerne machen. Und dann musste natürlich auch noch, dann wurde dann damals der Petri Kyala, der hat dann von sich aus einen Wechselwunsch ausgesprochen und sie waren dann auf Trainersuche und dann war eben schnell klar, dass sie gerne den Christoph Kreuzer haben würden und dann war genau das gleiche Bild. Ja. Der musste dann entscheiden am Ende des Tages. Ne? Und Gott sei Dank ist alles so aufgegangen, wie es bis jetzt ist.
Das ist der österreichische Trainer an sich seit vielen Jahren ja schon kein Exportgut mehr. Selbst in der heimischen Liga hat man den über ein gutes Jahrzehnt mit der Lupe suchen müssen. Ich glaube, war viele, viele Jahre so, dass das Kurt Hagand der letzte österreichische Trainer auf der Kommandobrücke war, bis dann wieder interimistisch welche dazugekommen sind. Hast du dich auch mal damit beschäftigt, warum in Österreich so wenige Trainer eigentlich über das letzte Jahrzehnt hochgekommen sind und erst jetzt langsam die Pewals, Welsers dieser Welt dann sich hocharbeiten?
Das war natürlich auch schon, als ich noch gespielt habe, aktiv in Österreich, war das ein Riesenthema, ne? Dass da auch nichts nachkommt. Oder zumindest, weil ich glaube, dass die Perspektive war für junge Trainer einfach nicht da. Oder zumindest, vielleicht haben wir uns auch kleiner gemacht, als wir sind. Aber du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Vereine nach österreichischen Trainern suchen. Darfst natürlich aber auch nicht gleich die Vereine irgendwas vorwerfen, weil Fakt ist, es hat sich auch keiner so richtig aufgedrängt. Ne? Also in der Zeit, als ich da war, garantiert nicht. Und dann kam eben schon langsam der Alex Melitzer und dann, ich glaube, das war ja sogar fast der Erste, wenn jetzt nicht, weil der hat ja relativ früh aufgehört und war dann gleich im Nachwuchs aktiv. Und dann kam da Markus Beiner, dann kam da Gerhard Unterlogauer und jetzt kommt da Daniel Welser, Marco Beber wissen wir auch, in Linz, ne? Ob's da Robert Lukas ist, ob's da Jürgen Benker ist, ob's da Philipp Lukas ist. Also ich glaube, jetzt ist schon sehr viel Material da, also Material im Sinne von für Vereine, wo sie rauspicken können. Ich hoffe, dass sie dann irgendwann einmal jetzt auch an österreichischen Trainer das Vertrauen schenken. Es ist halt dir natürlich, man darf halt auch nicht vergessen, da reden wir über Klagenfurt, viel nach Linz. Und in Wien ist noch der Dolleschall. Ne? Und Das sind halt Vereine, die nach ihrem Anspruch Meister werden wollen jedes Jahr. Und aber warum zum Beispiel, keine Ahnung, Dornbirn in Innsbruck nicht einen österreichischen Trainer zum Beispiel, wo vielleicht der Druck noch nicht so hoch ist, dort einmal eine Chance geben. Ich glaube, ich hoffe, dass ich mich täusche und dass es in den nächsten Jahren Trainerverpflichtungen gibt, österreichische Trainerverpflichtungen gibt, die, wo man auch ein bisschen Zeit hat, wo man ein bisschen entwickeln kann und nicht sofort, man, eins ist auch klar, wenn du in Klagenfurt Trainer bist, also ich war lang genug dabei, ne? Also da fragen sich die Leute jedes Mal, ob der Trainer den Christbaum aufstellen darf oder nicht. Und ich weiß nicht, ob das dann für eine erste Station von einem Trainer die richtige ist.
Jetzt verfolgst du die Better Home Eishockey League natürlich auch noch nebenbei, das hast du immer wieder angesprochen, aber verfolgst du auch so die Trainerkarrieren, die Ausbildungen, auch diverse Ex-Kollegen, tauscht man sich da dann vielleicht im Sommer oder auch mal während der Saison aus?
Das tut man schon und ich glaube auch, der Markus Bein hat diesen Sommer auch sehr unverbindlich, aber wir haben also Nummern ausgetauscht und haben uns natürlich auch in Corona-Zeiten über Zoom das ein oder andere Mal getroffen, mal mit dem Alex Militzer haben wir Kontakt und nur so geht's, ne? Wir regen uns immer oft, die nordamerikanische Mafia ist wahrscheinlich besser, wenn wir uns nicht aufregen und selber ein Netzwerk bilden. Ne? Muss ja keine Mafia sein, es ist ja immer gleich schlecht angehaucht. Aber Fakt ist, wir sind auch gut beraten, ein österreichisches Netzwerk aufzubauen und sich gegenseitig zu helfen. Das ist ja das Wichtigste, dass man sich nicht als Gegner sieht. Das ist ein Österreicher ganz gerne mal gesehen, ne? Warum kriegt er den Job und warum ich nicht? Und sich nicht freut für andere.
Gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen auch was in den Ausbildungen requiriert wird in Deutschland und Österreich?
Da muss ich sagen, kann ich nicht so viel zum österreichischen System sagen, weil ich da wirklich schon weit weg bin.
Aber dann lass uns über das Deutsche reden. Was sind denn da die wichtigen Punkte oder worauf wird Wert gelegt?
Jetzt gerade wieder ist so ein bisschen ein kleiner Wechsel, hat stattgefunden oder ein Umdenken. In Deutschland wurde jetzt die letzten Jahre ganz, ganz viel Wert gelegt auf, in Österreich sagen wir eisläuferische Fähigkeiten, in Deutschland sagen wir schlittschuhläuferische Fähigkeiten und auf Skills. Ne? Skills wird ja jetzt, das ist ja Wahnsinn. Also wenn du zum Beispiel auf Instagram schaust, wie viele Seiten da Skills und Skills und Skills. Und da haben sich die Deutschen da vor, ja, schon ein bisschen länger, 7, 8 Jahre, haben sie wirklich dahinter geklemmt und haben dann ja eben auch Skills Coaches, jetzt wird in Deutschland seit, glaube ich, 2 Jahren werden Skills Coaches ausgebildet und super Sache, ne? Also gibt's gar nichts und und das haben die Deutschen schon sehr, die haben sich da sehr weiterentwickelt und jetzt geht's halt darum, okay, jetzt habe ich die Skills, jetzt kann ich Schlittschuhlaufen wie ein Wind oder Eislaufen wie ein Wind und haben einen super Schuss und kann passen und alles. Aber irgendwann kommt der Gegner auch ins Spiel. Ne? Und irgendwann muss ich, und gibt's auch ein schönes Buch, Playmaker heißt der, und da geht es am Ende des Tages geht es auch um Decision Making, ums richtige Ausführen in der richtigen Situation. Und da wird jetzt dahin geht, und ich glaube, Salzburg macht das ja schon länger, und dass du wirklich ausbildest, dass es zusammenbringst, diese Skills mit dem wirklichen aktuellen Geschehen am Eis, ne? Und dieses Decision-Making ist halt, das ist essentiell, das ist das Wichtigste, da brauchen wir gar nicht reden. Und da trennt sich ja ganz viel die Spreu vom Weizen, ne? Also das ist ja ganz viele junge Spieler, talentiert alles, und dann siehst du halt am Eis kommt halt nichts rum. Und da kann man natürlich diskutieren, ob sie richtig eingesetzt werden, warum muss ich an Tim Stützle, ne? Paradebeispiel, jetzt auch Erstrundendraft. Der wurde halt, den habe ich vor 2 Jahren in der DNR gesehen und hat dominiert. Dann war aber Mannheim schon so, die haben ihn jetzt nicht gleich in die zweite Liga gegeben, die haben gesagt, okay, alles klar, gehst nach Mannheim und spielst mit einem Top-Ausländer, mit einem Top-Deutschen in der ersten, zweiten Reihe und spielst und wirklich den Stärken entsprechend eingesetzt. Und so kannst du halt entwickeln. Und da müssen wir halt hinkommen, also speziell die zweite Liga. Und da müssen wir hinkommen, was sind die Spieler, was hat der für eine Stärken, wo setze ich den ein? Und den muss ich halt gleich dort einsetzen und nicht wie früher, okay, bist jung, alles klar. Ich glaube, der Einzige, der so eingesetzt wurde, ist der Thomas Koch. Und Gott sei Dank, genau richtig. Der Lars Bergström hat den eingesetzt. Ne? Und wie gesagt, wir sind alle ein Jahrgang. Und da war es ganz viel aus Klagenfurt, den Sprung. Gut, wir können darüber reden, dass damals die Liga unfassbar wichtig war für uns, dass die ja fast bankrott oder de facto bankrott gegangen ist, dass wir ja alle da in die erste Liga gekommen sind. Aber der Lars Bergström war wirklich einer der wenigen, der den Thomas Koch auch in der Saison zuvor spielen hat lassen und mit guten Spielern, weil der Thomas Koch halt seine Stärken hat, wissen wir alle, brauche ich gar nichts erzählen, im Offensivspiel. Der ist ein kompletter Spieler, aber der war halt offensiv, hat der das halt drauf gehabt. Und der wurde da auch eingesetzt. Und wir wissen alle, ich glaube, der Dago hätte es auch sonst geschafft und wäre ein guter Spieler geworden, aber es hat ihm sicher nicht geschadet.
Ich habe zwei Follow-up-Fragen zu dem, was du gerade gesagt hast. Es gibt ja diese alte Trainerfloskel, du kannst alles Talent der Welt haben, am Ende des Tages entscheidet sich's zwischen deinen beiden Ohren. Wie viel Gültigkeit hat das nach wie vor?
Absolut. Also Selbstvertrauen, wissen wir ja, Selbstvertrauen ist das Wichtigste für jeden Sportler, für jeden Menschen. Ja, und da sind halt... Das ist halt das wirklich Wichtige. Und das ist nicht oft so leicht, als Trainer schon gar nicht. Ne? Und das ist das Schwere, da brauchen wir gar nicht reden. Also das hat absolut noch immer die Wichtigkeit und Richtigkeit.
Du hast auch angesprochen, dieser neue Weg, der in Deutschland beschritten worden ist, klarerweise natürlich auch um Skills auszubilden, aber dann halt auch entsprechend der Stärken einzusetzen. Jetzt hat man einen MVP namens Leon Dreiseitel. Man hat einen Third Overall Draft Pick mit dem Stützle. Man hat die olympische Silbermedaille im Gepäck. Sind das Momentaufnahmen oder passt das zu dieser Umstellung in der Ausbildung schon hinzu?
Naja, es ist zumindest verdächtigerweise, werden da immer mehr. Man darf Moritz Seider nicht vergessen, der ein überragender Verteidiger ist meiner Meinung nach. Also und dann kommt der Peterka, da kommt noch der Reichel. Aber ich glaube, jetzt, wenn wir jetzt über Dreiseitel, Stützle und auch Seider, meiner Meinung nach auch Seider, das sind schon noch richtige Ausnahmetalente. Aber trotzdem sieht man schon, wie die jungen Spieler in die DL nachrücken. Gut, man hat jetzt dann auch eine Regel geschaffen, dass man muss, ich glaube, diese Saison sogar zwei unter 21-Jährige auf dem Spielbericht haben. Letztes Jahr war es einer. Das Gleiche ist bei uns. Bei uns zwei U21-Spieler und in der DL zwei U23-Spieler. So, jetzt habe ich es richtig. Nicht, dass ich den ganzen Blödsinn rede. Auf jeden Fall, das hilft garantiert. Es geben die jungen Spieler, vor allem aus Mannheim, aus Köln, die wollen es, meiner Meinung nach, wollen sie es schon so sehr machen, dass sie wie Bundesleistungszentren, wie im Fußball eigentlich. Und diese Liga, die DNL, ist dann schon sehr gut. Kann natürlich besser werden, wenn man im Vergleich jetzt hat, wenn die jetzt gegen die Schweizer Teams spielen, oder da ist wahrscheinlich der Alex Melitz ein guter Ansprechpartner, oder tschechische Mannschaften spielen sie auch immer untereinander. Da merkst du schon, dass die ein bisschen spielerisch ein bisschen hinterherhinken. Aber du merkst schon, dass die jungen Spieler sehr viele Optionen jetzt haben. Gut, in Deutschland haben die halt 14 Vereine in der DL, 14 Vereine in der DL2. Und dieses mit dem Förderlizenzsystem, da ist nicht immer alles Gold, was glänzt, aber die haben halt mehr Möglichkeiten zu spielen. Ne? In Österreich ist halt, ich weiß jetzt auch nicht, wie das mit AHL, ich weiß, dass der KAC zwei Mannschaften hat, ich glaube, das ist super. Ne? Ich weiß aber nicht, wie jetzt, keine Ahnung, Bregenzer Wald noch kooperiert mit jemandem. Wie gesagt, ich kenne mich da zu wenig aus. Mit Dornbirn, okay, dann das ist schon gut. Und das muss halt dann mit Leben füllen. Ne? Da musst du wirklich dann die hochschicken und spielen lassen und nicht hochschicken, damit sie ihren Trainingsanzug abholen. Auf der anderen Seite müssen wir dann natürlich schon auch sagen, die jungen Spieler, das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, speziell von den älteren Spielern, die kriegen dann in gewisser Weise schon ihren Kaderplatz geschenkt. Ja? Und die Eiszeit muss da schon auch verdienen. Und das ist halt so ein Krux, wo man dazwischen muss man halt arbeiten. Ne? Und ich glaube, dass der deutsche Eishockey-Bund da schon mit dem Fünf-Sterne-Konzept und Fünf-Sterne-System, wo du wirklich vorgeschrieben kriegst, wie oft muss er U11 trainieren, wie oft muss er U13 trainieren, haben die eine eigene Kabine, haben die Nationalteam-Spieler in ihren Reihen, haben die ausgebildete Trainer, also A-Lizenz-Trainer. Und das sind schon so Richtwerte, die garantiert helfen den jungen Spielern.
Jetzt ohne Dinge vorzuschreiben oder hier neunmal klug zu wirken, aber du kennst das deutsche System, du kennst das österreichische System, du bist auch immer noch im Austausch mit vielen, die in Österreich sind. Was kann vielen Österreichern oder viele Österreicher knirschen jetzt wahrscheinlich mit den Zähnen, aber was kann Österreich von Deutschland in puncto Hockey-Ausbildung lernen?
Ist eine schwierige Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel was jetzt sagen würde, das müssen sie anders machen, weil vielleicht machen sie es ja auch schon, ne? Deswegen, da kenne ich mich wirklich nicht so gut aus. Aber ich glaube, das A und O ist die Trainerausbildung. Die muss forciert werden. Ich kann nur vom deutschen Eishockey sprechen. Die machen sie sich wirklich, die gehen auch neue Wege. Die machen sich da, das wurde, glaube ich, vor 5 Jahren umgestellt. Es sind neue Leute reingekommen und also wirklich, ich weiß nicht, ob ich alleine zum Beispiel von Videoanalyse. Ne? Videoanalyse brauchen ist ein wichtiges Tool. Bei der Spielentwicklung weiß jeder. Aber zum Beispiel, wir mussten, eine Prüfung war so ein Becha-Kucha-Vortrag. Und das ist zum Beispiel, da ging es darum, einen Vortrag zu halten über ein Thema, das du halt dann ziehen musst und dann hast halt das Thema und dann musst du einen Vortrag nur mit Bildern. Das heißt, du darfst der Vortrag, also das sind 20 Seiten und die 20 Seiten sind, pro Seite sind es 20 Sekunden. Und du hast aber kein schriftliches Skript oder in dem Vortrag, sondern du musst halt einfach frei reden. Das sind so Kleinigkeiten, die ich einfach super finde in der Trainerausbildung, weil da lernst du eben, wir wissen, dass eine Videoanalyse, die soll nicht länger gehen wie 10 Minuten oder als 10 Minuten, 15 Minuten. Und es gibt schon viele Trainer, vor allem Videoanalyse ist jetzt noch nicht so alt. Also ich habe ja selber angefangen zu spielen und da haben wir VHS gehabt und dann hat der Trainer noch irgendwie noch aufschreiben müssen, wann er da irgendeine Situation gesehen hat und das haben wir halt, da war das Videoanalyse nicht so, wie es jetzt ist. Ne? Und das lernt man halt auch bei der Ausbildung. Ne? Wie viel kann ein menschliches Gehirn verarbeiten, in welcher Zeit? Dieses freie Sprechen, das wird halt einfach animiert. Ich weiß nicht, ob das in Österreich, zum Beispiel, das war jetzt nur ein Beispiel, ob es in Österreich so gehandhabt wird oder nicht, aber wichtig ist halt die Trainerausbildung. Und wichtig auch, ich glaube, der KAC ist da Vorreiter und Salzburg sowieso, auch in Nachwuchs die A-Lizenz-Trainer. Und natürlich reden wir dann am Ende des Tages, was verdient ein Nachwuchstrainer oder ein A-Lizenz-Nachwuchstrainer. Und ich glaube, da ist Klagenfurt und Salzburg schon Vorreiter. Ich mein, du kannst mich berichtigen, wenn ich jetzt falsch liege, aber da muss der hin, da brauchen wir gar nicht reden.
Jetzt hast du in einem Interview mit hockeynews.info mal gesagt, dass deine besten Trainer im Nachhinein Lars Bergström und Bill Gilligan waren. Warum erst im Nachhinein?
Warum erst im Nachhinein? Weil, wenn man als Spieler natürlich, also wenn du als Spieler über den Tellerrand hinausschaust, da gibt es nicht viele, glaube ich. Was ist mit meiner Eiszeit? Warum spiele ich nicht mit dem? Weil dann mache ich ja viel mehr Punkte und wenn ich mehr Punkte mache, dann helfe ich ja der Mannschaft. Das ist das eine, dass der Spieler halt einfach nicht das große Ganze sieht und nicht die Mannschaft sieht. Ne? Und das andere ist, du wirst ja dann auch, oder das ist ja subjektiv, aber dann wirst du ja vielleicht ungerechtfertigt oder unbefriedigend Feedback kriegst oder du kriegst oder die menschliche Seite, denkst da, die menschliche Seite, super Trainer, aber menschliche Seite passt vielleicht nicht. Dass der Lars Bergström ein Top-Trainer war, ich glaube, das wird jeder sagen. Aber der Lars hat schon auch manchmal Sachen von sich gegeben, wo er gesagt hat, war das jetzt fair, war das nicht fair. Und beim Bill war es so, der ist ja extrem über die psychologische Seite gekommen. Ne? Und da kann man vielleicht sagen, da kann man vielleicht als Spieler sagen, warum hat er immer den mit dem zusammenspielen lassen? Und das siehst du erst heute im Nachhinein. Und du kriegst ja dann, ich habe ja in Graz, bevor der Bill gekommen ist, war das ja kommen und gehen. Das war ja Wahnsinn. Ne? Also trainermäßig. Also hatten wir teilweise 3 Trainer im Jahr. Und das heißt, ich habe viele Trainer gehabt. Und im Nachhinein merkst halt dann, okay, hat schon einen Grund gehabt, warum die länger waren. Ne? Dann haben sie schon was richtig gemacht. Und da, natürlich steht der Erfolg über allen. Ne? Also es wird da, wenn du beim KC Trainer bist, als junger Trainer und dann du stehst zu Weihnachten oder im November am vorletzten Platz, dann wird keiner vom Verein sagen, boah, aber der Spieler hat sich aber entwickelt ohne Ende. Dann bist du weg. Ne? Und die haben, der Lars und der Bill haben ja das schon geschafft, beides zu vereinen. Ne? Die waren lang da, mit Lars waren wir erfolgreich, mit dem Bill waren wir erfolgreich. Für die damaligen Verhältnisse aus Graz, ne? Wir haben die Liga da, also den Grunddurchgang da gewonnen, leider im Viertelfinale ausgeschieden, aber da wurde dann, die haben schon was richtig gemacht. Die haben Spieler entwickelt, sind Spieler wieder zurückgesandt. Stefan Herzog hat beim Bill Gilligan seine Nationalteamspieler gemacht. Und da haben die schon was richtig gemacht. Und die waren aber auch hart genug. Die haben einfach, meiner Meinung nach, einfach das Gesamtpaket, wie du es dir wünschst, am ehesten geschafft zu zeichnen.
Gibt es Dinge, die du dir von denen abschaust und wo du dir dann quasi selbst so ein Das möchte ich machen, Potpourri erstellst?
Ich glaube, es gibt auch von vielen anderen Trainern, die sehr gute Sachen gemacht haben. Ne? Also es ist, lernen kannst immer. Ne? Also entweder so will ich es auch gern machen oder so kann ich stell es mir überhaupt nicht vor. Und alle sind ja trotzdem nur Gedächtnisfetzen, ne? Am Ende des Tages. Es ist ja trotzdem 20 Jahre her, ne? Beim Lars. Und 20 Jahre. Aber du weißt schon, wie er beim Training war, was er für Training gemacht hat, auch was er Wert gelegt hat. Und das Gleiche beim Bill. Aber auch gibt es ja auch viele Trainer, Jim Pretén, weiß nicht, ob der überhaupt noch was sagt, der war nur ganz kurz da. Der macht aber IHF-Kongresse, macht er Vorträge. Also der hat in Graz nicht funktioniert oder wir waren nicht gut genug für ihn oder was auch immer. Aber da waren schon gute Trainer dabei. Und da versucht man sich halt das rauszuziehen.
Jetzt hast du es angesprochen, natürlich möchtest du irgendwann Headcoach sein, hast dir aber keine Deadline gelegt. Ist dir auch das Land egal, wo du Headcoach werden möchtest? Oder gibt es da vielleicht schon auch Deutschland, Schweiz, Rückkehr nach Österreich? Wie muss man sich das vorstellen?
Natürlich ist das Land egal. Ich weiß nicht, ob ich mir in Litauen vorstellen kann. Ne? Aber natürlich ist es ein Ziel. Zurück nach Österreich, ich meine, natürlich, sehr gerne. Ne? Aber natürlich willst du auch, zuerst musst du mal einen Job kriegen. Ne? Zuerst musst du mal als Co-Trainer so gute Arbeit leisten, dass es sich rumspricht. Und da kannst du nur tagtäglich arbeiten. Dann brauchst du Glück, dass dir ein Verein die Chance gibt. Und dann musst du wieder gut arbeiten. Also das ist ja auch kein Wunschkonzert. Aber wenn ich mir dann das, natürlich Deutschland, erste Liga, Österreich zurück, Schweiz. Also das sind schon Sachen. Also wenn mir einer in Finnland anrufen würde, würde ich auch nicht nachsagen. Ne? Also, aber der Weg ist halt, der ist steinig und du musst deine Sachen lernen. Du im Prinzip bist ja trotzdem ein Neuling. Ja, du weißt was von der Materie. Aber glaub mal, wenn du Trainer bist, dann weißt du, dass du nichts weißt. oder zumindest sind Situationen da, die du nicht gedacht hast, dass die jemals kommen werden. Und die kommen dann im ersten Jahr 100-fach. Und im zweiten Jahr denkst du, du hast schon was gesehen, dann kommt noch was. Und da rede ich aber nicht vom taktischen Bereich, natürlich auch, aber da rede ich ganz viel von der menschlichen Seite, ne? Und von Führungs, ob einer Führungsqualitäten hat, Führungsstärke, Einfühlungsvermögen, da gibt es schon so Sachen. Und da weiß ich, dass ich noch viel lernen muss im Sinne von eine Niederlage so zu analysieren, ohne dass dieses Emotionale noch so dabei ist. Und da habe ich schon viel gelernt, aber da lernt man, glaube ich, nie aus.
Was war in deiner Trainer- oder Co-Trainer-Karriere so ein Moment und ohne jetzt Namen und konkrete Situationen zu nennen, aber was war so ein Moment, wo du gedacht hast, okay, da habe ich jetzt, oder das habe ich, was die menschliche Komponente anbelangt, vielleicht unterschätzt, das hätte man nicht erwartet oder das stellt mich vor eine Herausforderung?
Naja, also ganz, wo ich glaube, da tut sich jeder Trainer noch immer schwer, aber wenn du einem Spieler sagen musst, dass er ab morgen nicht mehr Teil deiner Mannschaft ist, das ist schon hart. Weil am Ende des Tages ist ja ein Mensch dahinter, ne? Und der hat eine Familie und die haben Sorgen. Ne? Jetzt ist im Eishockey von mir aus noch so, dass okay, du hast deine Buyouts und dann bist auf der finanziellen Seite nicht gleich einmal getroffen. Aber am Ende des Tages ist es ja, egal wie du siehst, ist es ja ein unbefriedigend im Zeugnis oder nicht genügend und das hört ja keiner gern. Ne? Und der Übermittler zu sein, ist schon hart. Also ich glaube, das sagt auch jeder Trainer. Der härteste Job für ihn, ein Spieler zu sagen, hey, du bist heute nicht im Line-Up. Ich glaube, da geht es nur eins drüber, wenn du den Spieler sagst, und das betrifft ja überwiegend, sage ich einmal, Ausländerwechsel, Importspielenwechsel. Und du darfst halt nie vergessen, dass du mit einem Menschen redest und du sagst, hey, das war nicht gut genug, such einen anderen Job. Das ist schon sehr hart. Also ich glaube, da hilft aber, glaube ich, ja das Alter nicht. Das wird immer hart bleiben. Und das soll auch hart bleiben.
Wollte ich mich gerade sagen, kann man das jemals, darf das jemals zur Routine werden oder weiß man dann, dass man was falsch gemacht hat, wenn einen das nicht mehr berührt?
Wenn du mich fragst, glaube ich, ist es so. Ich glaube, dann ist Zeit, also dann bist du ja, glaube ich, auch als Mensch abgestumpft. Und das will ja keiner. Ne? Also es ist natürlich immer so, ne, die Menschen wollen ja, ich will nur, dass du ehrlich bist. Ich will nur, dass du ehrlich bist. Und dann bist du ehrlich. Und dann tut es manchmal im Baden weh. Und daran will ich mir aber trotzdem messen lassen, ehrlich zu sein, auch wenn es richtig, richtig schwer ist. Das sind so Sachen, ich glaube, wenn das nicht mehr so hart ist oder wirklich sagst, ja, ich fühle dabei nichts, ich glaube, dann ist Zeit, was anders zu machen.
Lass uns auch ganz kurz auf die sportliche Perspektive schauen. Und das war jetzt mal zur Abwechslung recht angenehm, sehr lange, sehr ausführlich, ohne Corona-Inhalte auch ein bisschen Eishockey zu diskutieren. Wir wissen alle, es wird in allen europäischen Ligen, die spielen, keine ganz normale Saison sein. Wichtig ist, dass sie in irgendeiner Art und Weise dann doch auch zu Ende gespielt wird. Was ist so die sportliche Perspektive, die Zielsetzung von dir mit Bad Nauheim?
Die ist ganz einfach. Wir wollen unter die Top 6. Das ist schwer genug. Die Liga, gerade, da muss ich anschneiden, gerade diese Corona-Zeit hat halt Spieler für den DL2 auf den Markt gebracht, die sonst nicht gekommen wären. Und das hebt natürlich die Qualität. Und das hat halt jede Mannschaft. Jetzt gibt's gerade auch so, weil wir in der DEL erst anfangen am 18. Dezember oder hoffentlich anfangen am 18. Dezember, haben wir auch jetzt viele Mannschaften Spielern in die DEL2 gegeben. Jetzt können wir natürlich über Wettbewerbsverzerrungen reden, aber das tun wir natürlich nicht. Das sind wir ja positiv. Das heißt, die jungen Spieler können natürlich also da spielt auch Schütz, ne, jetzt zum Beispiel, oder in Kassel. Spielt da Marcel Müller, Moritz Müller, Dominik Tiffels, also es sind schon gestandene, richtig gute DL-Spieler. Und das wird dann schwer genug. Die Liga ist viel, viel besser geworden. Wir haben sehr viele junge Spieler von den Kölner Haien, die richtig gut ausgebildet sind, aber trotzdem noch jung. Und trotzdem glauben wir, dass wir die Mannschaft haben, dass wir wieder in die Regionen kommen, wo wir es direkt für die Playoff qualifizieren.
Inwieweit spielen da auch die guten alten Bekannten, wenn man so will, aus der Ex-Erste Bank Eishockey-Liga mit Jamie Anil und Kelsey Tessier eine Rolle? Inwieweit waren das auch bis zu einem gewissen Grad Wunschspieler, Wunschimports?
Ja, also das waren absolute Wunschspieler. Und nachdem ich halt schon Österreicher bin auch, ne? Und die Liga verfolgt, waren das für mich so. Normalerweise schaust du, boah, das wäre schon einmal so ein Spieler, das wäre mal gut nach Bad Nauheim zu lotsen, ne? Und da hat uns Corona natürlich geholfen. Da brauchen wir jetzt gar nicht herumdiskutieren, sonst wäre so ein Spieler nicht da. Oder ein Neil, genau das Gleiche. Aber in Kaufbeuren gibt es ein Lemmers und ein Spurgeon. In Kassel holen die von der Nationalliga B die Ausländer. Also die Liga ist prinzipiell einfach besser geworden. Die wird jedes Jahr besser und dieses Jahr ist es vielleicht noch einmal ein Tick stärker, eben aufgrund von Corona und dass so eine Spieler spielen. Wir sind natürlich froh, auch für die jungen Spieler, dass man so eine wie in Kelsey Tessier, der ist auch, ich glaube, das Wichtigste war in diesem Jahr, dass du, weil du musstest ja davon ausgehen, dass wenig Zuschauer da sind oder vielleicht gar keine, so wie es jetzt ist. Und am Ende musst du halt dann schon Charakter verpflichten und die auch diese intrinsische Motivation mitbringen. Ne? Und weil normalerweise Halle voll und los geht's und Adrenalin ist gleich da. Und jetzt kommst du halt vor eine leere Halle. Wir haben es von einer leeren Halle auf, spielst von einer leeren Halle. Und da muss der Charakter schon passen innerhalb der Mannschaft. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, keinen Spieler aus der DL zu holen für 3 Wochen. Weil dann muss durch unsere Regelung, immer schon vorher gesagt, mit 14 Spieler über 23 und so, da muss halt so ein Spieler, den du eigentlich geholt hast, vielleicht sogar für die Powerplay geholt hast, auf einmal auf die Tribüne, weil das halt von den Durchführungsbestimmungen nicht anders geht. Und dann holst du da vielleicht schlechte Stimmung rein. Und man darf auch nicht vergessen, die Spieler haben ja eine sogenannte Corona-Klausel unterschrieben, die aufschiebende Wirkung hatte. Das heißt, die haben de facto 2 Monatsgehälter verloren. Und jetzt dann einen Spieler zu verpflichten von der DEL, ja, für 6 Wochen, aber die spielen ja auch nicht für Steine, sondern die wollen ja Geld sehen, haben wir uns einfach dazu entschlossen, dass wir es nicht machen. Und ich glaube, das ist für die Mannschaft intern auch was Gutes. Deswegen, ich glaube, Charakter spielt und Motivation, die von selbst, von innen kommt, ich glaube, spielt noch mehr Rolle als vorher.
Jetzt bist du das 7. Jahr in Deutschland und arbeite selbst auch unregelmäßig in Deutschland, kenne viele Österreicher, die in Deutschland sind, aber auch viele, viele Deutsche, die in Österreich sind. Und das ist natürlich immer so ein frotzeln, wenn man so will. Gibt's nach so vielen Jahren in Deutschland Dinge, mit denen du immer noch nicht warm wirst oder gibt es Dinge, wenn du dann nach Österreich zurückkommst, wo du denkst, das ist eigentlich komisch, das ist in Deutschland anders, besser?
Also ich habe ja doch beide Staatsbürgerschaften und trotzdem sehe ich mich als 100% Österreicher. Ich werde, was ich nicht schaffen werde, ist Brötchen holen. Also ich hole immer meine Semmel. Das geht halt einfach nicht, das geht mir wirklich nicht ein. Ich mache sehr, sehr viel Werbung in Klagenfurt am Wörthersee. Sehr viel. Also in Bad Nauheim, jeder fragt, wo wohnt der Harry? Ich glaube, die würden alle sagen, Paradies. Also ich sage immer nur, ich komme vom Paradies. Und ich weiß, ich rede nur vom Sommer, aber im Sommer ist es wirklich paradiesisch. Und umgekehrt ist eigentlich... Nee, siehst du, ich bin Österreicher. Umgekehrt ist gar nichts.
Besseres Schlusswort kann man sich eigentlich nicht wünschen. Wünscht dir und der Mannschaft alles Gute für keine ganz normale Saison, offensichtlich in der DEL2. Wir werden aber sicherlich Bad Nauheim am Radar behalten. Vielen lieben Dank, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, auch über Trainerausbildung und alles, was damit zusammenhängt, zu plaudern.
Sehr gerne.
Hervorragende Kontrolle auf dem Eis sowie auf der Straße. Genau das bietet der neue Winter-Allrounder Icept Evo 3 des Partners der österreichischen Eishockeyliga Hanko Greifen. Wie die Spieler auf dem Eis benötigst auch du in der Winterzeit pure Kontrolle auf der Straße, unabhängig von der Wetterlage. Der mit Bestnoten ausgezeichnete Hankook Winterreifen Icept Evo 3 ist dein sicherer Partner. Weitere Infos unter www.hankooktile.com. Das ist www.hankooktire.com.
Hockey O'Clock Part 3 always belongs to the experts of Pulse 24, but this time around it's just not an expert. It is maybe the expert, at the very least, the legend. Coaching-wise, playing career-wise, he is Greg Holston on Hockey O'Clock. Greg, glad to have you on the show.
Martin, how are you doing tonight? Good to be here.
Greg, this is... been an episode where the focal point has been Germany, obviously talking to Gernot Trippke, getting an update on whether they're going to play, talking to Harry Lange, who's coaching his ways up in Bad Nauheim. You've had a fair share of memories with German teams and German players. Would you mind sharing a couple of them with the podcast audience?
Sure. When I first came here in 1978, we played my first game in Europe. We played in, I think it was Füssen. And it was rough and tough. And I got slashed and broke my hand. And it was like fights. And it was like freaking wild. I think they had Uli Hagen, and he was a great player, played in Füssen. But then I came back. We got the season going, and we had a tournament. And we had exhibition games before the season against Riesersee, Garmisch. Höfner, he was one of their great players. They had a really big traditional club. They were big back then. It was Landshut, Riesersee, which is Garmisch, and Köln. These were the big teams. So we would play Garmisch, and we would get like 3,000-4,000 people in exhibition games. And we played Landshut with Kuhnackel, one of the greatest players ever in Germany, 6'7". Great player, that long blonde hair. Schroeder, one of the greatest players. Auber, big hitter. We would get fans, and it was tough. I mean, there was fights. It was freaking unbelievable. But it was exciting, and, you know, we had a lot of respect for each other, good players in that. But I remember one story. This is a funny story. One night, we're playing in Garmisch. And a few fights broke out. I got thrown out of the freaking game for fighting. A couple other guys did.
That's the only time in your career that it happened, right?
No. No. So I look over. I'm off the ice now, and I was getting into it, I think, with Kunak and some of the guys. No, it was Riesersee. Sorry. And some of the guys, you know, yapping. They went to the penalty box, and I'm in my cowboy boots and my freaking jean jacket and shit. And, you know, and it's still hot. I'm not even in the game. But it's funny because I look over at the bench, and it was tough. And we had, you know, all these kids in Austria playing. I look over, and I couldn't see any of the heads on the freaking bench. The coach says, okay, you're up. They're all tying up their fucking skates because they're scared to go on the ice. The coach, hey, coach, I'm doing my skates. I said, where'd all the guys go? They're all doing up the skates at the same time. It was actually funny. But I remember one night we were in Innsbruck, and I got hit by Auber. He was a great hip checker, and he freaking got me. I didn't know where the hell I was. Well, I got up and I dropped my gloves and I went after Schroeder. He was one of their great players. And I was doing okay. And now when he's going, Holtz, it wasn't me, it wasn't me. I said, who the fuck was it? Anyway, I was dizzy and everything. I kind of backed off. But we used to have great games against these teams. Because we always had a couple extra imports before the season. Like we had a couple extra guys. And those games were fantastic. And those German players, they were great players. Like, really good. And Landshut was a really good, really top address back then. And one time in that Christmas tournament, my first year, we had Augsburg with Zorilla, the great Czech goalie, and Cologne coming in. It was just an exhibit. And we played against Augsburg. And first face-off, I just chipped it. We had a big crowd, 3,000 or 4,000, which was kind of unheard of, you know, at a Christmas game. Before Christmas in the break, I slipped it right by the guy. I think it was 7 or 10 seconds. I scored right off the bat. And we beat them 5-3. I think I got four. I got three or four in that game. We won 5-3. Next night, it was like 9,000, 10, whatever it was. It was jam-packed against Cologne to the freaking hilt. And Paul Popiel, ex-NHL player, he was the other import. We lost 12-1 because Zerliman, one of their big manager and big owner, he said, hey, we win this game, we get serious. Holtz doesn't score, you don't get your bonus. I found that out after. Anyway, I had a breakaway late, didn't score, we lose 12-1. So me and Pope come in the room, Pope O'Peel, and we are pissed off. I'm freaking swinging my stick. We lost 12-1. We got some pride. So next thing you know, the trays of glasses of champagne are coming in the freaking room. I look at Pope, I said, what the fuck is this? Management made so much money in those two games, they couldn't believe it. And they were happy it was business. I did not have a glass of champagne, thanks. I freaking went out, got changed, went and had a couple of beers. But it is what it is. But I remember those German players. One of the hardest parts when we played those German teams up, those in Bayern, was shaking hands after the game. Jesus Christ, they break my freaking hand every time I shake hands. They were farm boys. They were tough.
But when speaking of Germany, your history in Austria, the start to your European career in Austria, wouldn't have happened without Germany. Why?
Well, here's what happened. The New York Rangers offered me another 2-year contract, the contract I have at home. I mean, it's there it is. New York Rangers, boom, 60,000 upstairs, 20,000 in the minors. Another 2-year contract. And I thought I should get a 1-way contract. Wasn't quite sure why, but that's the way it goes. So Hockey Canada, a guy named Derek Holmes, he says, hey, Greg, would you be interested in going to Europe? I said, where? Mannheim, Germany. So I basically signed a contract in Mannheim, Germany. And I think it was for $30,000, which was pretty big money back then. And then in the last minute, Derek called me. He said, Greg, Daryl Maggs is the defenseman in Innsbruck, but we're going to make a swap because they need a defenseman now, and we're going to send you to Innsbruck. Is that okay? Well, my contract was $18,000 and bonuses, which I did okay on anyway, whatever. And I said, I don't really know. I don't have a choice, whatever. So that's how I landed in Innsbruck. I was actually supposed to go to Mannheim.
Have you been in the past couple of years been able to follow action in a DL or DL2 where we just heard from Hage Lange?
Yeah, I kind of followed it, you know, always closely. Not as closely last year when I was in Canada, because I was kind of in Canada. But even in Canada, I look at all the European leagues all the time. Yeah, I followed Stewie. He was coaching in Augsburg and then in Cologne. And I was sad to see him go last year, getting fired there. That was a tough one. Yeah, I always check the teams out. And I check the guys out. And I know Melitzer, he's in Germany too. Melly, he's a good coach. He's going to be real good. Lang is there now. That's good stuff. No, that's a good league. Those German leagues are good leagues. Even that Oberliga, which is the third league, it's pretty good. And they get fans. I mean, they're excited to play.
I mean, we heard at the start of this podcast from Gernot Trippke, who's in charge of league management, and he sounded fairly confident that they would be able to play. But let's paint the devil on the wall. If the DL wouldn't play, if they put in a stoppage just like the British Ice Hockey League, what would that mean for European hockey?
Well, that'd be a tough one for Germany. I mean, you got world championships, you got all these beautiful arenas they built. All the players that have jobs, livelihoods, families. Frig, that's a tough one. I mean, I hope they find a way to get, you know, half or three quarters of the season in and in playoffs, because it's the livelihood for lots of people. And I know this COVID is a very dangerous thing, and your health is most important. But, you know, Austria's done well. The teams have gone through it. So maybe they're going to watch what's happening in Austria. And, you know, now that the teams have pretty well gone through the COVID, I think Salzburg's just getting through it. I think maybe they're watching, see how they saw the bubble. NHL, that worked. They can't do a bubble in Germany. But I hope they do their best to get the league going, because, you know, all those players not playing for a year, that's a tough one. It's their livelihood. It's tough. I hope they can make it.
We've had the distinct pleasure of announcing the Pulse 24 live game, brought you back to Innsbruck. It was Innsbruck against Klagenfurt. And let's talk for a bit about the game. What are your takeaways from that affair?
The game tonight? Well, I can honestly tell you, I'd say that's the best game I've seen this year. That was rugged, tough. Innsbruck comes off a month October 18th, their last game in Klang for 2-1. They got some talented players. They hung in really good with Klang. Klangford played a steady. That was their Gesicht. That was the look how they want to play. Tough defense, battle. They didn't score much, but they had some chances. Not a bundle of chances, but they had some chances. McCollum came up big at the right moment, even though he let one weak one in. He still could have been the first star tonight, let's say that. And in the third period, Dom had to come up big. So I would say from an aggressive finishing your checks, battle, getting to the net, I'd say that was the best game I've seen this year over a 60-minute period. It was rugged. I enjoyed that. I had a lot of fun tonight. It was really good.
We asked ourselves the question, how good a game Innsbruck will be able to play, especially after being laid off for 4 weeks. What did you see that encourages you that Innsbruck is gonna be playoff bound this year?
I would say compliment to the coaches. Okay, right now, to go through the COVID, staying positive, staying on board. I hope management sticks, you know, behind these guys, and if they lose a couple more trying to get back on track, that there's not talk about firing coaches. That shit drives me fucking nuts. And I would say the key, because I know this now, we talked tonight and it slipped my mind, you got to create four lines in this league. You know, you got to create it. Like tonight in the game, when they had Winkler and Paul Weber out there with, I think, Krumpy. So it was kind of, you know, two of their fourth line guys. They hemmed Cartier in for about 30 seconds with a forecheck. Now that gives the other players rest. It gives excitement because you need that fourth line of energy. So if they can create four, they got some talent. If they can create four lines, so let's say 13 forwards where, you know, there's going to be an injury, get that four lines rolling, you know, get them in 6-7 shifts a game. Get their 6D rolling. They got two good goalies now because McCullough showed up tonight big time. They're going to be a tough team to beat. They're going to be like Čechosvár. People goes, oh, Čechosvár. No. Čechosvár is freaking good. Well, Dornbirn. It's just Dornbirn. They're freaking good. There's going to be a lot of, not upsets. Upsets by looking at the names. I think it's just the league's getting tight. The league's getting tight. And I think Innsbruck, and their coach said it tonight, they work hard. They never gave up. I mean, I liked it. I really like what I saw.
Yeah, you said that Innsbruck at the very least would have deserved a point if we change the side that we're looking at. Klagenfurt obviously eked one out, and they did so while missing David Meyer, the defenseman. Obviously, long-term injuries to David Fischer and Steven Strong. Johannes Bischofberger was out. What's the ceiling for this team if we think about who they eventually might all get back?
You're going to see something pretty similar tonight. You know, you're not going to see, you know, Fischer had, I think, 3 goals and 18 assists last year, I think. He had 21 points, so he's not like putting up 40, 50 points. He's a good leader, real good defenseman, good on the power play. He's going to just give those guys more confidence, okay? And Strong's a good player too. I think what's going to happen is they're going to be a solid defensive team. Like they say, they don't take high risks. They're a real solid team. Like tonight you saw them, they battled hard in their zone. They had a little trouble with Innsbruck tonight in the third, because Innsbruck got aggressive to the net. And how many games have we seen this year where teams don't go to the net hard? You play on the outskirts, you're not going to score. Now, that is tough to defend. When somebody makes a nice move and drives, you got to take a penalty or the goalie better come up big. And Dam also played a very good game tonight, especially in the third period. So I'd say Cartier is going to be one of the top 3-4 teams, always sniffing around like they always do. Yes.
Gonna talk about a couple more restart teams. Dornbirn gonna be the first one of a couple that we're gonna tackle. They played in Klagenfurt and won. They played in Villach and lost. They played in Linz and won, and then played in Vienna and lost. So 2 wins, 2 losses in 4 away games in 6 days. Lead me through the week of Dornbirn and your takeaways.
First of all, I know Kai Sukkonen, right? He was a boatswain, did a good job turning that team around. He speaks good. I think they have respect for him. as he said, I saw an interview. They didn't put the team together until really late. You know, they just didn't have much of a training camp. So the beginning of their season was probably training campish, you know, getting the guys organized. So he's done a good job getting this team organized. They got some good players, but they got four lines. They got four lines. They're going to be a good, solid team. So from a player standpoint, playing four games in a week, love it. Freaking players love it. Because what happens is, when I coached in Italy, or even feel like sometimes I would organize three games in 3 days. Exhibition. Why would I do that? Guys are going to be tired. That's the mentality. Like, you know, oh no, we can't do it. They're going to be fucking tired. You're not tired. What happens is, you learn how to play. By the third game, so we were with Ritten. And we lost that. We first game we played, we lost in Germany. Then we went to Ravensburg, lost like 9-2. First game was a close game. Third game was in Villach, a couple years after I coached there. And, you know, the fans, my fan club from back then was there. It was exciting. And guys, we were fired up. It was our third game in 3 days. That was our best game by far. We lost 3-2 and Villach was shocked how good we played. We could have won that game. So what does it teach you playing 3-3 or 4-7? You get tired, you get beat up. You learn how to play. You learn to chip it in. Quick shift. You don't risk. I'm not going to forecheck now. 20. I'm a little tired. Quick shift. You learn how to play the game. I honestly believe that. So these guys here had a great week. And hey, they got their game. Hey, you learn how to play. NHL, they go here. They fly next night. They play somewhere else. They fly four games in a week sometimes, including flying all over the freaking place. That makes you a better hockey player with more games, and the team gets tight. You learn how to play. That's what I think.
Dominic got 6 points out of those four games.
500 on the road? Fantastic. That's their goal.
And if we put our attention to the very end of the standings, it's still Villach. They stumbled mightily in the second period against Dortmund. I think it was an 0-4 period, and still won it in overtime. But then lost tonight in Bratislava. How warm is Dan Simon's coaching seat already getting?
Well,
is it a hot seat yet?
Well, fuck, it's on fire. Because I heard after the second game, I heard somebody told me this, because, you know, people say, Greg, you're going to take over. I'm not taking over. I heard after the second game, they lost the first two games. After the Innsbruck game, they lost. They lost 6-1 in Salzburg. And then they lost to Innsbruck at home, give up a bunch of breakaways and stuff. Well, I'll tell you what. I didn't realize Innsbruck is as good as they are. So it probably wasn't that fluky. I heard there was already rumblings after two games. Okay. Is it fair to have rumbles? Rumors are rumors. Then it rolls on. Boom, they won that game against Dornberg. You know, that game, you have to remember, the goalie didn't play good in two games. He was sick. He lost 7 kilos, I heard. He was trying. He was letting long shots in. So they showed a lot of character actually coming back and winning that freaking game against Dornberg. And Dornberg's a good team. So they showed character winning that. So they have something. Here's the next one. You get on the freaking bus 5-6 hours ago to freaking... You think it's easy playing against Bratislava? They're a freaking good, big, rugged team. It's not like they're going to, oh, we feel like we're going to go. No. You got it. There's no easy games. So that they lost 2-1 tonight, they put up a good battle. Obviously, good goaltending. It was probably obviously tight.
Didn't lose in 60.
Didn't lose in 60. They got a point on the road. I'd say his seat now, the fire has just gone down to a little flicker. Because to go in there, I'd say before the game, a little bit on fire-ish. But I'd say now, for them to go, and I hope management sees that. Guys, we went to Bratislava, hey, and we got a point. A point on the road is big, because it's not an automatic win. So I think they got to let Dan, I heard he runs good practice, I know this, good practices. He's a good human being, cares about his freaking players. Payval's a good assistant. Hopefully they're working good together. Give them some freaking time. It's a tough season. You got no fans. You got COVID. hey, it's a tough business. If he loses the next five, then, you know, whatever. But they can't keep losing. I mean, they got to, you know, they have to win their home games. Are very important.
So from your perspective, it would be a mistake to send him packing.
Who the fuck they're going to bring in? Well, you might be looking at me because, no, not going to happen. What am I going to say? Okay, guys, now what's the problem? Score? You guys have to work your ass off to try and score. The coach can't score for you. Coach can't block shots for you. I'd say, no, you run with this. You give it time. There's no panic. You got COVID. Are you going to send him home, bring some other guy in? Yeah. Then the team's all fired up for two games, then it goes back to the same anyway.
On another interesting note, Filip did something that not a lot of people expected. Past couple of days, word got out that Marco Pevar wouldn't be allowed to join the U20 team that he led into the A group, because Filip doesn't want him to be away for such an extended period of time. Some media members already read into this development that a coaching change might be imminent. What's your take on it?
A coaching change as the head coach?
Maybe.
Or the assistant coach? Marco Pevar, from what I understand, did a great job, him and his coaching staff. I think Filip Lucas.
Filip Pinto.
Pinter.
And Jürgen Pinker.
Pinker, the boys. They've done a great job to have an opportunity to go play against the best junior teams in the world. And, you know, too bad about a bubble, because there'd be freaking 18,000 fans there. And he was told, from what I understand, that he's allowed to go. I mean, this is in his contract. How do you take, you can't take that away from somebody. Somebody asked me too, Greg, would you maybe slip in? Would you do something like that at Christmas if I won't say who even asked me, but, you know, I didn't say anything. I was shocked by the question. Well, then you bring up a freaking junior coach, you hire somebody else. I don't know. The assistant coach for a few games is not going to be the difference, whatever. Like when I did, okay, and I'm not talking about myself. When I coached for 6 years in Feel Like, one time I had Raffle on board my first year to help after I almost got fired. After that, I coached myself. I didn't have assistant coach. I did the D, I did the forwards, I did the power play. I fought the other coaches. Trying to match lines. Frick, I did it all. I learned in a hurry. You asked me today about, you know, Petavilla getting in to be an assistant coach right away. Well, here I am doing the whole freaking package, my first pro coaching, or I did the second league once. You want to get thrown to the Wolves? Good luck. Get her done, baby.
Right, but unfortunately, Marco Pevar won't go to Canada to coach the team that he got into the A group. So
is that official now?
Yeah, it is. FAWSFAR won't let him go.
Well, do you want me? Well, I'm not even going to give you my comment on that, because I might get thrown in jail.
Okay, well, perfect. I'll leave it at that. But talking about coaches is basically something that you can do better than almost any expert in this country. And because of the fact that on this podcast we do enjoy our power rankings, I kind of ask you to prepare like who your top coaches are. And I know it's very early in the season. I know we're just coming out off the break. I know some teams haven't even restarted yet. So way too early to tell, maybe. But still, we're going to do it. I ask you who your power ranking of the top five coaches currently employed in Austria would look like. How did you approach this, or the assembly of this power ranking?
Well, I just kind of put it together. It's like you say, it's a tough one, really. And it's not even actually that fair. And it's not only about winning. It is about winning. But it's how you know, you got your team together, how you're getting the guys to work together, new players together. I would put Doug Mason on top right now.
Why so?
Oh, just because a lot of new players again, and he's a really good coach and a really good guy. And, you know, Graz has stumbled left and right many times, but since he's been there, he was in Klagenfurt before, Mason. And he, because of some political moves, they got rid of him, but the players love him. I know that. So now he's in this situation, got a new play. He's putting it together. The guys are fired up and they're in first place. So I would say Graz was not supposed to be in first place at this point of the season, you know, from, so I'd say he's probably a couple spots ahead of where he should be in the standings. So I'm going to give him high marks, right?
I'm not gonna make you label them or number them. Just for the first time this year, let's just put together your top five, and we'll rank them a little later into the season, which might be fair because more games have been played. So one of the coaches in your top five, probably on top, is Doug Mason. One follow up question to him: is he like the last real gentleman in a profession that runs out of gentlemen?
I think you got a few gentlemen in this league right now. If you watch Matty Kynan talk, if you watch even O'Keefe tonight, I think you got some pretty good coaches. Dan Seaman, I know he's struggling. But when you hear the guys talk, they talk, they're gentlemen, you know. And a compliment to the Cartier coaches, you know, they win, lose. You never hear them cut his team down or they don't degrade players. You know, it's a working process, and the players respect that. They like, you know. So I would have Doug Mason in the top five, for sure.
Who else?
Dave Cameron.
Why?
Because I think when he came here a couple of years ago, they almost got rid of him. I mean, they started good, and then they lost 12 in a row. It was a freaking mess. He didn't know how to, I don't think he knew how to handle it. They didn't know how to handle him. I know away from the rink, and I know this, I've asked people, he talks to the freaking people who work at the rink. He's nice to everybody. He's a complete gentleman. He gets in the rink and he becomes a little bit of a, you know, you become in this hockey world, you become a little bit of a crazy man sometimes. So I'd say him surviving that and putting this team together again this year and watching them play against Klangford, that game we did on TV, and getting a guy like Campbell, smart move, who's one of his guys, obviously, who takes care of them. I think he's probably come a long way since he first got here. And Vienna's got a good team. Lars Rodder, one of their best players and stuff. I think he's done a pretty good job with that team.
So we've got Dave Cameron and Doug Mason in your top five. Three spots still open. Who gets one of those coveted
three spots? Well, I got a couple ties here, so it could be seven.
There you go.
I got Matty Kynan and Greg Ireland in the same pot.
Okay. They're both tied for a spot.
Yeah, they're tied. Like, say they were tied for three. Or say it's Baum, whatever. I'd say they're tied because they've only played five games, both of them, but I know they're a tough team. It's 2-1, it's 3-2. It's tight. It's tight defense. It's very similar, I think, to Klangford. So I think both of those, and he speaks very well, and he's well respected as Matty Kynan is. I think they're both similar how they're going to organize their teams. So I'd say they're in the same pot. Because I would say they've only played five games. Give them four or five more games. They might very well be in first or second place. Okay? So I have them in the same pot.
Okay.
Then I got Dornbirn.
Kai Suikkanen.
Suikkanen, yeah. I got to look at that because I don't want to mispronounce it because it'll be 10 fucking euros in the casa.
Not yet.
I got Karhula in Czechosvar, a tie.
Why so?
Because Dornbirn and Czechosvar, it's what we talked about. You look at their names, well, they're not going to be that good because of their names. Well, they are that good. And both of these coaches, both Finns, right? A lot of Finnish stuff going on here. I think they're both have organized their teams really good, very similar. Czechosvar is not going away. And Dornbirn's not going away. So I think they're very similar how they got ahead of expectations. And obviously the team in Czechoslovakia is playing for the coach. It's important. And in Dornbirn too.
But
I have them both in four.
But I need to make you stop right here because you've already named six coaches.
Well, I can have all freaking 11 in here.
Come on, you can't do that many ties. But I do kind of like the fact that you do groupings. And I mean, Matty Kynan and Ireland, similar style, Suikkanen, Kahula. Nice that the league is bookended by Finnish coaches to the west and to the east. But is there another tier in your kind of estimation?
Well, what I'm going to basically do, I'm going to run through all the coaches for you. And I'm going to see how I piled them up in the same pot. You could say top five. Well, I've given you six.
But next time around, I'm definitely only getting five. Again, very early in the season. Okay. So your rules this time around, next time.
Why don't you ask me, why don't I have the coach in Salzburg in the top five?
Why don't you ask me that question?
Because they signed that fucking skilly NHL player because they're losing. Which we knew they were going to do. So, is he a good coach? Yeah. Do the players like him? Yeah, well, they lost 3 or 4 games, and all of a sudden, you got an NHL player coming in. Other teams can't do that. Czechoslovakia can't sign Skilly. Dornberg can't sign Skilly. Innsbruck can't sign Skilly. And we talked about this. Is he a good coach? Yeah, probably. Well, try to do it with what you have. Because they were getting a little sloppy there, right? Well, whatever, this call, whatever.
No, we had four straight wins to start the season and then three straight losses.
Yeah, then it was like they're going to go undefeated. And he actually said in one of his, you know, we'll evaluate what's going along, and if we need guys, we're going to get them. Well, they signed one NHL guy already, hasn't played yet because they haven't played. And do you think they might sign another guy in the future? The answer is probably yes. Is that a luxury they have? Okay. Is that the underdog winning a title, which is the most exciting thing there is? No. That's why I'm not saying he's a bad coach. That's why I don't have him in my top five.
But this is all subject to change, and we're gonna look at it maybe the next time or the time after that, when we have you back on the podcast, which basically happens every 3 weeks. I just wanted to cut this off or to bring this to an end. Talk about the upcoming match day, the hockey match day on Pulse 24, which is going to be an interesting one. It gets us to Graz again against the Black Wings. From what you've seen of the Steinbach Black Wings, 1992, and they're in a place in the standings where they didn't think they'd be at this point of the season. What went wrong so far, and how do they get out of that slump?
They're in a freaking slump. Well, we saw them the first two games of the year, right? We saw them in Klang for first game of the year. It's not that they played unbelievable. You know, Labler got a couple because he can score and whatever. They have good players. Like, they're not a bad team. But something right now is off. There's something not right. I know they went through all this management stuff and, you know, the change. You lose 6-2 at home, which can happen. Like, Felak lost 6-2 to Graz at home, like, you go, whatever. They beat Salzburg, I think, the game before that, or two games before that. And, okay, so they have something. What exactly is going wrong in the room with the coach? I can't answer that because I'm not in the room. But they're going to have to fix it pretty quick. Is every player battling for each other? I would say no. No. And I watch those two teams tonight. They're battling for each other. They are. Is Lintz every guy going out to the war, or are they looking for excuses? I don't know the answer. Is a lot of pressure on a young coach? Yeah. I saw him speak last night. He said they were off a long time. They had a good first period. It was 1-1. It was okay. Then when they got down 3-1, they lost their confidence and boom. So, you know, maybe the COVID, maybe not playing. They didn't handle it right. I would say the next few games for them is freaking huge. Huge. So is their next game next week or they play before that? I don't know the exact schedule. But them going to Graz, they're going to have to dig down deep. Every player.
It's going to be a preview for you, because next time we're going to have you on the Hockey Match Day, it's going to be on the 6th of December when you're going to do the Villach against Linz game, which might very well be for 10th place.
And might be some freaking coaching jobs too.
Maybe.
Is that in Villach?
It is in Villach.
Well, it could be a huge game. I know one thing, though. When I coached in Villach for all those years, we played almost always, really good in Linz. And Linz always played good in Villach. So it's going to be one hell of a game. And, you know, there's going to be a few games up to that point. But that is going to be they're all big, but that's going to be a big one. And it's going to be a big one for both coaches too, that are having, you know, a tough time in this league. But I don't ever, ever wish anything bad on any coach, because you know what? There's a lot more sometimes when a management makes a move, they always say, well, we can't get rid of the four players, so we got to get rid of the coach to wake you guys up. So that, I hope it doesn't come to that. I hope both coaches can get their teams back on track. But I'm going to tell you what, they need their leaders in the room. They need their key guys standing up for the coach and telling the team to smarten up. It's the players' dressing room. It's not the coach's room. The coach tries to guide the guys and tries to help guys with their careers be better. And if players start looking for excuses and blaming the coach, the next coach is not going to be able to turn it around. I'm going to tell you, that's a character flaw in the players you've signed. And I think that's really important.
I'll leave it at that. In 3 weeks' time, we're going to have you back on the pod. In 3 weeks' time, we're going to have you on the Hockey Match Day in Philly. Greg Holz, always a pleasure having you on the pod.
Hey, I love this stuff, man. This is great. Hey, thanks, Martin.
Das war also Greg Holz und das war bereits wieder Folge 17 von Hockey O'Clock. Hockey O'Clock gibt es natürlich auch nächste Woche. Dann unter anderem mit Mike Stewart.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wurde präsentiert von Hankook Reifen. Driving Emotion.